Hi, seid ihr bereit für eine neue Folge Brett Time Stories? Der maßlose Brettspiel-Podcast aus dem Westflügel Remscheids und der Dunkelkammer Bochums. Mit Haider und dem Potti. Zwei Typen, die früher mal cool waren. Viel Vergnügen.
Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend zu einer neuen Folge Brett Time Stories, dem Brettspiel-Podcast aus Bochum und Remscheid mit Haider und Potti. Und ich bin gespannt, was der Daniel heute wieder vorbereitet hat. Er hatte ja immer ein Sammelsurium an 90er-Jahre-Kanonenkugeln am Start. Und dann bin ich gespannt, was jetzt in die Kanone geladen wird. Daniel, the stage is wie immer yours.
We can make it a better place when we pray for freedom. It doesn't matter what kind of race when we pray for freedom.
Boku,
hallo, Potti.
Aus der Schweiz, Hauptschweiz, der DJ Bobo. Oh. Ah, das war jetzt schon wieder sächsisch. Ne? Ich kann Schweiz, Schweizerdeutsch kann ich nicht
René.
So gut. René. Aber DJ Bobo, René. Geiler Mann, Alter. Auf jeden Fall einer meiner Heroes aus den 90ern.
Auf jeden Fall meiner auch. Und immer noch sehr sympathisch. Ich glaube, der hat 1 Trilliarde Euro verdient, aber irgendwie ist er so ein geiler, entspannter Dude auf jeden Fall. Und ich bin drauf gekommen.
Ich bin persönlich noch nicht begegnet. Da muss ich mich auf deinen
es kommt doch, also in den Interviews, und du bist ja auch Psychologiestudent, du siehst ja, ob sich jemand da in so einem Interview verstellt oder ob er tatsächlich so sympathisch rüberkommt. Und der ist so ein Thomas Müller-Typ, so ein geiler Typ irgendwie, so auch so bodenständig. DJ Bobo aktuell hier bei Sing Mein Song, wo die da gegenseitig ihre Songs singen, und die Nina, die guckt das immer gerne. Und der ist nämlich gerade aktuell auch in der Staffel dabei, und da ist nämlich Prey auch nochmal verändert worden von einem anderen Künstler. Und dann ist mir die Idee gekommen, 90er, DJ, Bobo, René, sing mein Song, ich sing dein Song, und gut ist. Vielleicht bin ich auch mal da auf der Couch irgendwann. Vielleicht wandere ich da auch mal hin.
Ah, DJ Bobo ist eine Maschine. Ich habe den Typ echt abgefeiert. Und ich habe mir sagen lassen, dass der auch live echt krass abliefert. Ne, der macht auch immer recht krasse Bühnenshows und sowas. Ne, und ja, der soll live echt richtig, richtig cool.
Aus Spaß wollten Nina und ich uns ein Ticket von ihm gönnen vor 2 Jahren. Das ist schweineteuer, ne? Also das ist nicht mal eben so mit 20 Mark, hast du 2 Sitzplätze. Da kannst du, wenn du auch noch die guten Plätze haben willst, da müssen wir noch ein paar Werbepartner hier mit Gerold Steiner an Land ziehen, auf jeden Fall.
Die guten, ey, das ist eins der witzigsten Konzerte, auf dem ich jemals war. Das war Januar 2014, die 20 Years of Hardcore Tour von Scooter. Da sind die in Hannover in der Swiss Life Hall aufgetreten. Mann, war das geil, Alter. Es war unfassbar. Vor allem das Geile ist, die haben ja wirklich 57 Generationen an Menschen vereint, ne, so von 16-Jährigen, die es einfach abgefeiert haben, bis gefühlt 60-Jährigen. Und
so Freaks, ey.
Alter, ohne Scheiße, damit werde ich nie vergessen, als es anfing, dann war so Lasershow und Pyro, und dann sind die auf so einer Bühne so runtergeschwebt und so riesige LED-Wände, so Reload, HP Baxter, bla 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 und so. Und dann sind so die zwei Dudes, sind dann so ganz langsam zu ihren Synthes so geschlichen, und dann, ohne Witz, das Konzert beginnt mit einem I am the Horseman, und dann 2 Stunden und Blutpogo, und dann flogen nur noch die Bierbecher durch die Gegend, und richtig geil. Ich weiß von dem Konzert auch echt nicht mehr viel, weil wir uns auch echt einen reingelötet haben, aber ich habe noch Videos davon mit Fire, How Much is the Fish, Posse, Junge, die haben alles abgerödelt, und Hannover war, glaube ich, das zweite Konzert auf der Tour. Junge, war das geil, ey.
Wenn du danach gehst, was einem dann über Scooter noch einfällt, also ich glaube, wir können 87 Staffeln Podcast aufnehmen, und ich hätte jede Folge hätte ich auf jeden Fall noch einen Song aus den 90ern, wo man sich echt weggeschreddern würde. Sehr witzig auf jeden Fall.
Ja, Scooter, ey. Apropos 90er, also Daniel, ich erwarte von dir in der nächsten Folge, entweder machst du es oder ich überrasche die Audience mal mit einem Scooter-Song. Aber um nochmal die 90er-Party langsam mal wieder ins Spiel zu bringen, und zwar Grüße gehen nochmal raus an meinen Homie im Geiste, den Boardgame-Viking Us Kölle, und der hat mich auch schon angehauen über Insta, sagt so, Mensch, Potti hier, so sieht das aus. Übrigens, richtig geil, den musst du reden hören, Junge, den müssen wir eigentlich mal in den Podcast einladen, der ist unverkennbar aus Kölle, wirklich. Also Kölscher kann ein Kölsch nicht sprechen, ein Kölscher Jung. Und ja, er hat mir gesagt, ey, ich kenne mich da so ein bisschen aus, dies, das, Ananas. Und wir haben tatsächlich, er hat mir so ein paar Ideen gegeben und wir werden wahrscheinlich, weil das Problem ist ja, wenn wir das über live, über YouTube streamen, müssen wir gucken wegen GEMA und so. Da, wie gesagt, da muss ich mich nochmal informieren, wie teuer das werden könnte. Dann müssen wir mal schauen. Aber andere Alternative wäre, wir machen das per Gästeliste quasi und machen dann das Ganze über Zoom. Und dann gibt's einen Main-Zoom-Call und der Daniel und ich wechseln uns dann als DJs ab und dann machen wir's darüber. Wir wissen es noch nicht, aber die ersten Ideen laufen schon. Die Maschine überlegt, Brainstorming läuft.
Ein Strobo noch kaufen für zu Hause.
So ja, sieht geil. Das aus.
Aber jetzt, ne, müssen wir auch ein bisschen was tun. Können nicht nur schwätzen, sondern müssen was tun. Ich habe hier Gerold Steiner. Und du?
Ich habe immer noch.
Klar.
Na klar. Übrigens, ja, nee, ich muss dir immer einwerfen, der Daniel drückt nur so auf die Tube, weil der Daniel gerade eben nämlich immer ein bisschen später gekommen ist. Und ich will nicht sagen, warum. Ich will nicht sagen, was der Grund war, warum der Daniel zu Weg gekommen ist. Das will auch, glaube ich, keiner wissen.
Grundsätzlich hat sich alles heute am Tag ein bisschen weiter nach hinten verschoben. Und wir haben später zu Abend gegessen, ja.
Im wahrsten Sinne des Wortes hat sich alles heute nach hinten verschoben. Und das lasse ich an der Stelle so stehen. Das Spannende
ist unkommentiert da.
Genau, das Spannende bei solchen Aussagen ist, jetzt raten die Leute. Ich bin gespannt, was in den Kommentaren steht, warum der Daniel zu spät gekommen ist.
Schreibt's mal in die Kommentare. Hey Leute, schreibt's mal in die Kommentare,
warum ist der Daniel zu spät gekommen? Dann, Getränk der Folge haben wir schon gehabt. Was kommt als nächstes?
Ich habe mehrere. Ich habe übrigens noch eine kleine Empfehlung. Kriegt man immer für einen schmalen Taler. Habe ich einen Potti schon geheim geinfluenzt. Ich bin kein Französ, aber Naut oder Not oder Not gegen Elend, ich weiß es nicht. Kriegt man ab und zu mal im Discounter. Französisches Destillat. Und ja, der schmeckt eigentlich ganz lecker. Also ist nicht so teuer und hat so ein bisschen so auch so kräuterige Nuancen. Schmeckt auf jeden Fall gut mit, ohne Gurke.
Da haben die
Zugestern mit Strohhalm schon wieder da.
Ja, sicher. Ich mag den Strohhalm.
Amateur.
Ich mag
den. Ja, ich war doch mit im Chat gestern.
Ich weiß. Du hast dich noch mit irgendwem darum unterhalten, dass man mir die Gin-Lizenz entziehen soll. Das ist eine Katastrophe. Übrigens, Daniel, wir haben immer noch nicht unser Vorhaben umgesetzt, dass wir den Brettheim-Stories-Gin mal destillieren. Wir haben ja beide so einen Gin.
Ich hab doch Weihnachten einen destilliert. Der steht da oben sogar noch, aber noch nicht zusammen. Haben wir noch nicht zusammen gemacht.
Müssen wir machen.
Können
wir
mal.
Und dann verlosen wir davon mal zwei.
Können wir mal Marke. Okay, ich komme zum Recap und der Recap, da muss ich tatsächlich ein bisschen ausholen, weil die letzte Folge war ja letzten Endes, wir haben nur gesprochen über die BGG Golden Geeks, über den, wie hieß es noch? Gotti. Dem Gotti. Gotti, was heißt denn Gotti? Game of the Year. So, jetzt hätte ich fast auch einen Zungenbrecher gehabt. Ja, und haben das so ein bisschen ausklamüsert und das Ende der Bewertung war letzten Endes, dass wir bei einigen Sachen d'accord waren, einige Sachen waren letztlich überraschend und wo wir noch Zweifel und Bedenken hatten und da haben wir eigentlich auch den Aha-Moment gehabt, dass Marvel Champions auf Englisch schon so lange im Geschäft ist und auf Deutsch jetzt erst gekommen ist, dass es da quasi in dem Ranking nicht aufgetaucht ist und wir darüber ein bisschen verwundert waren, beziehungsweise du. Das heißt, es existiert tatsächlich ja dann auch immer so eine leichte Verschiebung an Spielen, die auf dem deutschen Markt sind und Spiele, die schon auf Englisch auf dem Markt sind. Das ist manchmal dann auch gerade so bei ausländischen Preisen nicht so ganz signifikant sich widerspiegelt, was wir in Deutschland gerade vielleicht eventuell spielen oder was gerade so brandaktuell ist, ne?
Meistens kommen die Spiele so ja hier immer ein bisschen später, ne? Also
je nach Autoren dann, genau. Ja, und dann hattest du eine ganz spannende Folge mit ein paar Mädels zu Gast und hast da quasi so, ja, sagt man das Gender-Problem, es ist ja kein Problem, aber
das war ja
hast
das,
über so Stereotypen.
Aber das war ja Podcast, ne? Das nicht Podcast, das war ja der Pod-Talk, das war ja losgelöst vom Podcast im Prinzip, ne?
Ja, aber ich sag ja, das ist ja, eigentlich war ja die Woche trotzdem tatsächlich relativ viel los an der Stelle, so dass man da auf dem Kanal nochmal irgendwie reinschnuppern kann. Dann haben wir uns letzte Woche ja sogar selber gesehen, wir beide, Aug in Aug, und haben dann auch ein kleines Playtesting war es ja nicht, ist ja schon auf dem Markt, und aber haben ein kleines Probespiel für Street Fighter gemacht. Das war richtig geil, hat mir richtig gut gefallen. Und ich fieber jetzt auf jeden Fall dem Mortal Kombat Kickstarter entgegen. Und ich glaube, die Kampagne wird deutlich besser als die Kickstarter-Kampagne von Street Fighter, also besser im Sinne von, da läuft es wahrscheinlich ohne so viele Komplikationen, wo die Leute es eigentlich recht schlecht bewertet haben, nur wegen des Ablaufes und nicht wegen des Gameplays. Denn das war eigentlich, war spaßig, ne? Wir hatten beide Spaß.
Ich find's cool. Ich hab's ja, also ich hab, glaube ich, schon 2, 3 Partien habe ich jetzt schon hinter mir. Und ich bin ja jetzt am Wochenende beim Don. Das erste, was von ihm kam, bringst du das bitte mit?
Ja, natürlich, ja, bring ich's mit. Optisch auf jeden Fall ein super Hingucker, und wer spielerisch dann auch so ein bisschen so dieses Steinschere, Papier und ein bisschen gambeln und dann trotzdem so Angriff, Verteidigung mag, mit tatsächlich ja so ein Skirmisher mit Optionen, ne? Ich kann verteidigen oder ich kann ein bisschen gambeln, und die Figuren haben sich thematisch gespielt, hat auch echt richtig Bock gemacht. Ja, daraufhin habe ich dann bin ich dann eskaliert und habe das dann bei Insta und meinen neu gegründeten YouTube-Kanal hochgeladen. Aber ich habe, glaube ich, schon die Idee wieder begraben, weil 5 Zuschauer und 4 Abonnenten so. ohne das Equipment tatsächlich, muss man sagen, ist das so, wirkt es auch ein bisschen lieblos, muss man sagen. Und weil ich das auch nicht habe oder so. Aber da gibt's ja im Hintergrund schon, wir haben die Woche viel gemacht, gibt's ja im Hintergrund schon noch einige Ideen, und aber dazu dann irgendwann mal in naher Zukunft was. Ja, und das sind so die Sachen, die mich
werden
so
der Daniel und ich die Arbeit ein wenig intensivieren an der einen oder anderen kleinen Stelle.
Hoffentlich hört die Nina jetzt nicht mal ausnahmsweise nochmal den Podcast. Ja, wir hatten jetzt tatsächlich, und vielleicht kann man das ja sonst sogar noch, dann schließe ich auch ab mit dem Recap, denn diese Woche war irgendwie relativ viel um den Podcast herum und um Brettspiele herum. Wir hatten auch überlegt, ob wir so ein kurzes Live-Format bei Instagram starten, was wirklich dann nur so sich auf ein Spiel bezieht und ganz kurz irgendwie nur eingeschaltet wird. Ja, eine Zusammenarbeit so in dem Sinne, ja, dass ich dir mal ein bisschen Material, Rohmaterial zuschuster und du das aufhübsch, damit das auch sehenswert ist. Also da ist jetzt noch nichts final entschieden. Ne? Wir verhandeln noch mit dem FC Bayern.
So sieht das
gut. Und Julian Nagelsmann.
Und so sieht das gut.
Schauen wir mal. Nein, aber die Woche war relativ produktiv auf jeden Fall. Und we will see. Ja, und du hast, glaube ich, jetzt auch noch mal, hast du jetzt schon was zu announcen dann oder was? Du hast da vorhin so fleißig da notiert und sowas, oder
ja, greife ich jetzt vor? Ja, da bin ich jetzt genau, das ist genau. Auch genau richtig. Bevor wir dann jetzt quasi zu den Kommentaren kommen, kommen wir jetzt zur Verlosung unseres Gewinnspiels. An der Stelle noch mal großer Dank geht raus an das Highlander Games in Bochum. Dank an den Sigi für die Bereitstellung der Games. Und ich habe das Ganze ein bisschen aufgestockt. Witzigerweise ist ein Paket von der Spieloffensive angekommen. Da hatte ich noch eine kleine Nachbestellung. Und da kam noch mal eine Kleinigkeit mit an. Das ist quasi mal ein Mini-Paket, was ich noch mal on top packe. Das heißt, wir haben dann 3 Familienpakete. Hauen wir halt so raus.
Du bist quasi wie dieser Blumenverkäufer auf der Kirmes.
Und wenn du das jetzt nimmst, da kriegst du noch 2 Yucca-Palmen dazu. Komm, ich kann es nicht sein, da hast du ja noch einen Benjaminus Ficus und komm.
Also wenn ich mich richtig entsinne, ich muss allerdings jetzt auch noch mal kurz gucken, ob ich dir davon nicht was geschickt hatte, aber wenn ich mich richtig entsinne, haben wir, glaube ich, 3 Familienpakete und 3 Pakete für die Kids, wenn ich das noch richtig auf dem Schirm habe, glaube ich, ne?
Ich glaube ja.
Ja. Dann passt das soweit. Okay, dann fangen wir erstmal mit der Ziehung für die Kinderspiele an. Und ich habe auch hier wieder das Lucky Wheel, eine meiner liebsten Apps. Und das drehe ich jetzt einfach mal und lese dann den Kommentar vor der Person, die das erste Kinderpaket gewinnt. Und wir haben gerade eben noch darüber gesprochen, der Daniel sagte, oh, der hat verdient, dass er mal was gewinnt. Ich glaube, er wollte eigentlich gar nicht mitmachen, Chocuzel, aber Dennis Neubert, aka die Käsemakrele vom Dienst, und sein Kommentar war, beste Folge war natürlich Michael Menzel, aber das weiß ja jeder. Paket ist scheißegal, ich schätze an euch sehr, dass ihr euch überhaupt mit mir abgebt. Das ist sehr sympathisch und ihr seid sehr liebevoll und zärtlich. Dennis Neubert, für dich das erste Paket. von dir. Das Gute ist, du wohnst nicht weit weg. Du kannst den natürlich selber abholen oder auch nicht. Da müssen wir halt mal schauen.
Da will ich aber bei sein.
Ja, oder ich, wir wollten eh, der Dennis hat mich letztens angehauen, hatte, boah, Potti, Alter, ey, ich hab schon wieder so Bock auf Dark Souls, Mann. Ich sag, ja, Junge, Geist gehen, komm rum, Junge, müssen wir mal wieder. Und er sagt, boah, beim nächsten Mal, Potti, ne, ey, da komm ich auch schon morgens um 10 und dann ziehen wir durch, bis wir den Megaboss weggeklatscht haben. Ich sag, bin ich dabei, mein Freund.
So, dieses Jahr steht eigentlich noch eine Twilight-Runde an mit
Dennis. Steht eine auch noch an,
schon
ja.
Angedeutet.
Steht auch noch an. Dann zweite Kinderpaket, drehen wir mal weiter. Ich hoffe, das waren auch drei, sonst muss ich gleich noch einmal ganz kurz flitzen und in die Küche gucken, weil da stehen die ganzen Pakete, aber ich meine, es waren drei. Dann freut mich auch sehr, nächster Gewinner ist da, ich kann es ja hier, damit ihr auch seht, dass ich nicht einfach fudel, ne, so hier, stellt er scharf oder stellt er nicht scharf.
Ja,
David
scharf.
Aber wie witzig, es ist nicht David Rimbach, ich habe ihn nämlich extra mal angehört, ey David, hast du mehrere Accounts, mit denen du schreibst? Nein, es ist David R. Und David R.'s Kommentar war, moin, meine Kinder und die Kinder der Kita nebenan würden sich über Kinderspiele freuen. Von den Folgen fand ich Sandy genial und ich wundere mich immer noch, dass die nicht von allen Spiele-Nerds geschaut wird. Ganz wichtig nochmal für alle, die jetzt gewinnen, schickt mir per E-Mail eure Adresse, dann geht das Paket umgehend natürlich raus. Ich weiß, es gibt manche Leute, die handeln das ein bisschen anders, da muss man dann 4-5 Wochen auf sein Paket warten, aber ich versuche das Ganze immer sehr zeitnah zu machen. So, jetzt muss ich noch mal eine kleine Adaption hier machen und dann drehen wir noch für das letzte Paket. Und jetzt bin ich ein bisschen gespannt, wer jetzt gezogen wird. Dennis Neubert, David R. sind die Gewinner der ersten Pakete und das dritte Kinderpaket geht an, ich versuche es jetzt noch mal hier reinzuhalten, auch an Robert Mesing, das freut mich auch total, weil er auch schon super lange auch den Kanal unterstützt, beziehungsweise immer dabei ist. Und Kommentar von Robert war, gerne Kinderspiel, beste Folge, die Feuerland-Folge durch den Informationsgehalt, Jamie Steckmeier-Folge wegen bester Gast, der Messe-Livestream, weil, ach, daran erinnert sich der Potti sowieso nicht mehr, warum ich euch schätze, nee, gebauchpinselt habt ihr euch selbst genug, ihr YouTube-Loser, mit kaum 3 Jahren Brettspielerfahrung, eure Kreisklasse-Heldengeschichten haben mich in Erinnerung schwelgen lassen und ich musste feststellen, ihr seid fast so kaputt wie ich auf dem Platz. Auf jeden Fall super sympathischer Kommentar und alleine deswegen hast du dir verdient, jetzt hier mal zu gewinnen. Der Daniel, der sagt kurz ein paar warme Worte und ich gucke, ob das mit den Paketen soweit passt.
Gönn dir. Ja, sehr witzig auf jeden Fall. Ja, irgendwie sind wir alle ein bisschen bluner, muss man da sagen, ne? Also das ist ja in der letzten Folge so ein bisschen aufgekommen, dass wir da bei Intim die Frage hatten, auf und neben dem Platz. Und der Potti hat dann losgelegt und hat dann erzählt, dass er etwas rasant, sagen wir mal, auf dem Platz agiert, zu Werke geht. Und ja, ich ebenso. Mehr gibt's nicht hinzuzufügen. Ja. Aber ich habe so ein geiles Insta-Video dazu gesehen, Potti. Da war so ein Spieler, der hat sich auf Platz so fallen lassen. So absolute krasse Neymar-Schwalbe. Und dann haben die drei Kommentatoren im Studio haben irgendwie so einen Schwalbenalarm und dann haben die sich auch so auf dem Stuhl so hin und her gewälzt, das Knie gehalten und haben so ganz laut geschrien, boah, ich schleite dir das nachher mal weiter, ey, das ist so.
Das hast du mir sogar geschickt, also, wenn die dann alle umfallen und da so umschreien, ja, und
oh. Ey, das war so geil, ey.
Aber der Typ, der schreit auch, ne, unfassbar, ne, der
und also, gar nicht berührt.
Ja, schon krass. Okay, hat auf jeden Fall gepasst. Ich habe geschaut, es sind genau die drei Pakete. Und dann verlosen wir jetzt auch wieder erwarten anstatt 2 Familienpakete, 3 Erwachsenenfamilienpakete. Und dann wollen wir gar nicht lange schnacken und drehen mal das wundervolle Rad. Und das erste Paket geht an und der scheint das ordentlich abzuräumen. Und zwar Sral Retne. Hat bei mir auch im Kanal.
Dieses Mal rückwärts.
Special auch was. Habe ich gedacht, Lars Ende, aber nein, er heißt tatsächlich noch ein bisschen anders. Fast. Auf jeden Fall, Kommentar war top-notch, Leute. In der Tat fand ich die Folgen mit Mr. Peterson sehr cool. Gerne Familienspiel, Kinderspiel müsste an die Schwester gehen. Also, Sral, Ich muss gestehen, er hat mir schon, ich habe schon eine E-Mail von ihm, aber ich müsste jetzt tatsächlich einmal gucken, wie er wirklich nochmal heißt. Mache ich wann anders. So, dann das zweite Familienpaket. Drehen wir das Ganze mal. Also, ne, wie gesagt, ihr seht hier, das Ding dreht hier die ganze Zeit. Und nächster Gewinner ist, und das freut mich auch total, denn ist auch jemand, der unseren Podcast jetzt schon etwas länger unterstützt. Und zwar Duzetem. Mit dem Kommentar Awards. Na, ich warte ja immer noch auf den wichtigsten Award, den goldenen Kronkorken. Wir sind dran. Es wird dieses Jahr noch kommen. Vertraut uns. Was ist damit geworden? Die beste Folge war die mit Nina, wie die es mit euch zwei ausgehalten hat. Und wenn ein Familienspiel für uns abfällt, sag ich nicht nein. Wir sagen auch nicht nein. Familienspiel Nummer 2 geht an dich. Und dann kommen wir jetzt noch zur letzten Verlosung. Jetzt muss ich einmal ganz kurz.
Wir haben erstmal festgestellt, mit uns ausgehalten. Wir haben in 2 Monaten haben die Nina und ich 3. Hochzeitstag. Das geht ratzfatz. Oh.
Übrigens, bevor ich jetzt den letzten ziehe, war schön bei euch, ne? Muss ich ja sagen. Also es gab lecker Pizza, der Daniel und ich haben ein bisschen gezockt. Die Heidi, die wollte.
Ja, aber nicht irgendeine Pizza, ne? Also von unserem Edelitaliener und dann gibt's so einen fertigen Teig da. Da muss man wirklich sagen, der schmeckt wie aus der Pizzeria. Und dann habe ich ja schön frischen Serrano-Schinken geholt und Fenchel-Salami und.
Ja. Dann habe ich der Heidi schön die Haare geflochten. Dann hat die Heidi gesagt, der Papa kann das gar nicht.
Kann ich wirklich nicht.
Ne? War schön bei euch, also.
War witzig.
War sehr witzig. So, dann wollen wir nicht lange schnacken. Letzter Dreh. Na komm. Ein Familienpaket beziehungsweise Erwachsenenpaket haben wir noch. Und das geht an Christian Gessner. Und sein Kommentar war, hi, wieder mal eine Top-Folge. Die mit Michael Menzel fand ich super. Ich schätze an euch, dass ihr so witzig ehrlich rüberkommt und bezüglich Spiele, Getränke und Geschichten aus eurer Vergangenheit doch Ähnlichkeiten zu meiner eigenen aufweist. Weiter so.
Bist du auch so Fußballasi oder was?
Ach ja, wenn, dann ein Familienpaket. Dann, Christian, auch für dich herzlichen Glückwunsch an alle, die jetzt gewonnen haben. Habt ihr euch verdient. Wie gesagt, sponsert bei Highlander Games in Bochum. Und ich hätte jetzt noch im Anschluss noch mal 2-3 kleine Kommentare aufgegriffen. Ansonsten haben wir das ja jetzt ganz gut, glaube ich, kombiniert. Und zwar gucken wir mal. Also wenig. Ich fühle mich immer schon schlecht, wenn ich das nicht vorlese. Der Christoph, der macht immer so super krasse, mega intensive Kommentare und die muss man eigentlich huldigen. Aber ich kann die nicht immer komplett vorlesen, weil ist die Folge vorbei. Gucken wir mal, was wir
dann
jetzt.
Dann ist die Folge vorbei. Ja. Lest das gefälligst selber auch alle mal.
Nehmen wir doch mal hier, genau. 2 Sachen zu den BGG Awards, die er bisher eigentlich sehr gut fand. Schon lesen wir kurz was vor. Und zwar, also für mich fühlt sich On Mars auch in keiner Weise nach Arbeit an und das ab dem ersten Spiel. Ich gebe aber zu, dass The Gallerist oder Vinyos sich flüssiger spielen, dabei On Mars mehr zu bedenken ist. Übrigens finde ich das Design von On Mars schon super, wenn bei mir auch Murph wohl auf Platz 1 der Kategorie Design gelandet wäre. Bei Card Games würde ich eher so Spiele wie Aeon's End oder Rift Force vorne sehen, aber das ist halt das Problem mit den BGG Awards. Man hat hier ganz viele Spiele zur Auswahl, die sich wohl in erster Linie nur nach dem Jahrgang und den Spielmechaniken, die in Boardgame Geek dem Spiel zugeordnet sind, richten. Und da wählen die meisten User halt das, was ihnen am besten gefällt und achten weniger auf die Kategorie, was man im letzten Jahr bei Flügelschlag ja sehr deutlich gesehen hat. Die Spiele werden also nicht nominiert, wie Daniel vermutet hat. Und Zoomable Games sind Spiele, die man gut über Zoom spielen kann. Offensichtlich hat Zoom hier sprachlich Skype in den USA abgelöst. Vor einigen Jahren hat man dann noch Skypen gesagt, genauso wie man heutzutage googeln sagt, wenn man meint, dass man im Internet etwas sucht. Genau, das war halt auch das, wo ich mich so ein bisschen dran gestoßen habe, weil Zoom ja immer noch irgendwie ein Markenname ist. Ne? Ich komme auch gar nicht, es gibt ja einen speziellen Begriff dafür, wenn eine Marke zu einem Begriff wird. Ich komme da gar nicht drauf. Da gibt es einen ganz speziellen Begriff für.
Ach so, ja, stimmt.
Komme ich gerade nicht drauf. Aber ich bin mir sicher, es wird jemand in die Kommentare hauen. Dann haben wir ja schon einiges an Kommentaren vorgelesen. Der Matthias Heide hat sich auf jeden Fall noch bedankt, dass du seinen Cut Night Joe durchgeführt hast. Er sagt, es war eine sehr gelungene Darbietung.
Siehst du mal.
Dann, wen haben wir denn hier noch?
Auch flüssig, ohne abzulesen übrigens, ne? Wohl gemerkt.
Ja, so, warte mal, wen haben wir denn hier noch? Achso, Iluvi hat geschrieben, beste Szene, erklär mal, was die Golden Geeks sind. Nee, mach du. Nee, du. Nee, mach mal. Stille. Ich höre euch ja noch nicht ganz so lange, aber es gibt immer wenigstens eine Szene, die mich zum Lachen bringt, vor allem, wenn man euch beide dabei sieht. Ach ja, und das Spiel, die Suche nach Planet X, ist, glaube ich, ein Deduktionsspiel, bisschen wie Alchemisten, wenn ich hier nicht irgendwas verwechsel, so mit logischen Schlussfolgerungen und so einem Kram. Und ansonsten würde ich sagen, ach so, zwei Sachen würde ich tatsächlich noch, drei. Einmal Michael Haller, gratuliere zum Gewichtsverlust und einem eventuell gesünderen Lebensstil. Kleine Motivationsanekdote, wir haben uns mal zu dritt ans Streakrunning versucht, also Pflicht war jeden Tag mindestens 3 Kilometer laufen. Und jetzt halte ich fest, Alter, er hat 419 Tage am Stück geschafft und insgesamt 2063 Kilometer. Die Gruppe gibt's sogar noch auf Insta. Also wer das sich reinziehen will, geht auf Instagram und guckt euch die Kilometerfresser an. Und ich bin tatsächlich am überlegen, ob ich da mal starten soll. Ich glaube zwar nicht, dass ich 400 Tage durchziehe, aber...
Die Kilometerfresser? Ja. Also richtig laufen oder...
Laufen, 3 Kilometer laufen, jeden Tag mindestens.
Eigentlich ist das geil, ne? Das ist so wie die Italian Challenge mit jeden Tag ein Brettspiel spielen.
Oder wie das One-Punch-Man-Training.
Das One-Punch-Man-Training.
Kennst du nicht?
One-Punch-Man. Ja, doch, ich habe angefangen mit One-Punch-Man. War witzig auf jeden Fall, ja. Das One-Punch-Man-Training.
Nee, da gibt's ja aber auch...
Kennst du? Ja, ich habe das... Ich habe es jetzt nicht parat, aber ich habe es gesehen auf jeden Fall.
Da gibt's auch so ein Video auf YouTube, da ist auch irgendwie so ein Asiate.
Genau.
Und der sieht so wie so ein Asiate aus dem China-Imbiss halt aus. Und der überlegt sich dann, also richtig Stereotyp. Und der sagt dann, ich mache jetzt hier das One-Punch-Man-Training. Und das ist irgendwie 100 Tage lang, jeden Tag 100 Sit-Ups, 100 Liegestütz, eine Stunde laufen, 100 Squats und keine Ahnung was. Und dann hat er irgendwie so nach, keine Ahnung wie viele Tagen, mal so ein Foto gepostet. Der Maschine. Also krasses Training.
Ich trainiere doch auch jetzt seit knapp 1,5 Jahren jeden Tag. Und habe auch keinen Tag ausgesetzt und mache immer jeden Tag 60 Klimmzüge und 100 Sit-Ups. Jeden Tag. Aber ich esse auch gerne so Weingummi. Das ist ein bisschen kontraproduktiv, aber das ist ein anderer Aspekt. Ja, aber geil. Super Aktion auf jeden Fall. Jeden Tag zu laufen. Und das ist halt auch was man wirklich dann schaffen kann an der Stelle, finde ich. So 3 Kilometer ist jetzt nicht so, dass man sagt, boah, das ist so viel. Man muss einfach nur die Disziplin haben und man muss sich organisieren und dann, passt das. Aber ey, die Kilometerzahl ist ja echt heftig. Da gehe ich nachher mal drauf.
Die Kilometerfresser, gönnen Sie dir. Das ist gönn der nächste Account, den wir neben der Bre jetzt hier mal ein bisschen pushen.
Pushen hier. Der Bre, der ist glaube ich auch schon bei 200 Abonnenten. Er riecht krass durch die Decke gegangen. Kilometerfresser. Ja, guck ich gleich mal rein. Cool.
So, die letzten zwei Kommentare. Sehr cool. Einmal noch von Sally. Namens Jungs, wieder mal eine sehr coole und lustige Folge. Vielen Dank dafür. Der Titel für On Mars hat mich im ersten Moment doch schon ziemlich überrascht, aber ich mag das Spiel ungemein gern. Auch wenn es nicht oft auf den Tisch kommt, da es nach gewissen arbeitsreichen Tagen doch richtig anstrengend wäre. Jedoch ist es einfach so gut, dass die wenigen Tage, an denen die Gruppe und ich die benötigte Hirnkapazität noch haben, richtig bockt. Zum thematischen Game würde mir spontan Anachrony einfallen, denn auch wenn es ein Euro ist, kommt das Thema hier so richtig gut durch, finde ich. Ach, und zur gewünschten Aufklärung in eigener Sache. Bin männlich und der Name kommt aus dem Türkischen, wie meine Eltern. Und bei der Party wäre ich auch dabei. Wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Sali, danke für die Aufklärung. Ich finde, ich habe auch mit Daniel, wir haben halt, als die Folge vorbei war, auch gesagt, eigentlich ist es immer total unangenehm, sowas zu fragen. Aber wieder was dazugelernt. Irgendwie habe ich im Nachhinein auch gedacht, so, ey, Sali, irgendwie habe ich damit ein männliches Gesicht verbunden. Aber man weiß es nicht. Also ich finde, dass...
Ich auch, aber genau.
Wir sind nur auf Nummer sicher gegangen, Sali. Nimm's uns nicht krumm.
Nee, und macht er doch. Nee, macht einen sehr sympathischen Eindruck auf jeden Fall.
Voll, auch. Oder? Und bei der 90er-Party will ich dich sehen. Und zwar auf dem Dancefloor, auf dem imaginären. Und dann André Tannhäuser hat ein bisschen öfter kommentiert. Ich würde aber ganz gerne ein Kommentar von ihm vorlesen. Und zwar alles, also ich habe die Pranken des Löwen solo mit 2 Helden durchgespielt. Am 1. Januar aufgemacht. Am 20. Januar war ich damit durch. Was? 18 Level, a 2 bis 3 Stunden, würde ich mit mehreren Spielern nie durchbekommen. Meine Zockerrunden stehen meist eher darauf, immer wieder neue Spiele zu zocken. Demnach ist das Spiel für mich zu Recht in den Solo-Top 3. Alles, was Koop ist, lässt sich wunderbar Solo spielen. Ob man jetzt ein Eurogame wie Anak in die Top 3 setzen muss, würde ich mal bezweifeln, auch wenn es Solo auch Spaß macht. Allerdings kommt jetzt bald erst eine offizielle Solo-Kampagne raus. Also ich habe darauf auch geantwortet. Erstmal finde ich es natürlich ziemlich geil. Also Respekt, dass er das so durchgezogen hat. Man kennt das ja selber, ne, dass irgendwie die eigene Gruppe oder man selber will ja auch viel Neues immer ausprobieren. Aber ich habe natürlich dann auch so ein bisschen gesagt, naja, dann könnte man streng genommen jedes Koop-Spiel auch als Solo-Game ranken. Und ich persönlich finde, ich kann den Punkt nachvollziehen und finde das total geil. Es gibt ja gerade Koop-Spiele, kann man ja Solo zocken. Ich hatte eher so im Hinterkopf so Spiele, die rein auf Solo ausgelegt sind, wie jetzt so Nemo's War oder so, ne?
Ja, es gibt halt nicht immer so viele Solo-Spiele tatsächlich wahrscheinlich, ne? Hatten wir ja in der Folge schon gesagt. Aber es lässt sich wahrscheinlich, Gloomhaven zocke ich auch teilweise solo, um die Kampagne ein bisschen voranzutreiben, weil es wirklich tatsächlich an der Hülle und Fülle an Spielen, die man so besitzt, schwer ist, ein Spiel kontinuierlich auf den Tisch zu bringen. Aber höchsten Respekt an Basmin und Marco, die zocken nämlich, seitdem die Midara ausgeliefert bekommen haben, zocken die wirklich einmal die Woche Midara und sind schon irgendwie mit dem ersten Buch, oder wie nennt sich das, sind da schon zu zwei Drittel durch. Oh, die haben wirklich bei der Boardgame-Stats-App haben die da irgendwie 30, 40 Stunden schon Spielzeit gerankt, eingeloggt. Krass. Geil. Also die sind da voll Feuer und Flamme. So, ist halt sehr Story-lastig, aber die finden die Story total geil und so den Mix daraus. Auch interessant, glaube ich.
Ich finde das auch ganz cool eigentlich, muss ich zugeben. Dann sind wir ready fürs Hauptthema heute, oder?
Ready for take off. Ja, warte, bevor wir ins Hauptthema kommen, wo wir gerade am Schnacken sind. Intim, mein Freund. Lass uns intim werden.
Okay, okay.
Hast du Lust? Hast Zeit?
Ja,
hast
voll, Zeit, ich Party. Bin voll abgefreakt.
sind ja immer mal so Fragen, die so in mir brodeln, die ja nicht unbedingt so prickelnd sind, aber die einen lustigen Gesprächsanlass bieten. Erst letztlich tatsächlich diese Fußballgeschichte hat ja sogar nachhaltig, ne, die Hörerschaft beeinflusst, dass da tatsächlich Identifikation stattgefunden hat, beziehungsweise ein Schmunzeln herausgekommen ist. Potti, was sind denn, oder was ist dein Lieblingsfilm? Hast du einen Lieblingsfilm?
Boah, so ein Ein Film, den ich rauspicken müsste.
Ja, oder dass du sagst so, boah, der Film fällt mir spontan ein, weil da habe ich irgendwie voll die krasse Zeit mit. Erste Mal gefummelt oder so.
Boah, also
in der Erdnusspackung.
Hätten ja. Halt. Der gute alte Popcorn-Trick, ne? Nee, aber hättest du mir drei Filme, da hätte ich vielleicht was rausziehen.
Ja, drei, kannst du doch rausziehen, wie du willst.
Also ein Film, übrigens, der läuft momentan auf Disney Plus, Starship Troopers. Alter.
Ah, Junge!
Starship Troopers.
Backfilet.
Geiler Film einfach.
Witzig, ja.
Ich habe ihn mir jetzt, glaube ich, den letzten Tagen nochmal zweimal reingezogen mit Lieutenant oder mit Private Johnny Rico und Captain Ibanez. Und da ist ja auch Barney Stinson drin.
Ist da nicht Denise Richards irgendwie als Hauptdarstellerin?
Ich weiß
diese
nicht.
Hübsche?
Ja, ich die weiß
Denise nicht. Denise Richards ist das, glaube ich, sogar, ne?
Ja. Und da spielt ja auch, wie gesagt, der Schauspieler von Barney Stinson. Ich komme nicht auf den Namen von dem Typen. Richtig geil und dann mit diesem Brain Bug und super, einfach so trashig und trotzdem geil. Also Starship Troopers, einer
war doch mal ab 18 sogar, ne, oder?
Der
war
ist
der nicht so. Da, aber eigentlich ist er ja auch, nicht so.
Da fliegen ja auch immer welche Körperteile rum und so.
Ja, man stumpft schon ein bisschen ab, ne, aber es ist eigentlich, ist es ja so nicht so tot ernst zu nehmen, oder? So, geiler Film.
Eigentlich. Also als er rausgekommen ist, war das krass auf jeden Fall.
Starship Troopers, ja, ich weiß, da hat man drüber geredet, ne? Das muss man sagen.
Sehr, sehr geil. Dann auf jeden Fall, welcher Film mich auch maximal geprägt hat, war Kids. mit Telly und Casper. Also ein Film, der eine maximal dramatische Message hat, die aber für einen Jugendlichen, der diesen Film mit 15, 16 sieht, einfach so viel Input gibt, den man erstmal verarbeiten muss. Und im Endeffekt super dramatische Story, ne? Da ist ja halt Jenny und Jenny hat einmal in ihrem Leben Sex mit Telly und ungeschützt natürlich. Und ja, Telly war zu dem Zeitpunkt halt schon HIV-positiv und Telly ist vor allem so, er sagt halt so, Jungfrauen sind das Beste, ne? Das ist so seine Aussage am Anfang des Films.
Ja, krass, als Teenie findet man das alles super, ne? Also, ja, ja. Wo man den geguckt und hat, so, das ist cool und so.
Weil er sagt halt auch so, ja, die sind halt so sauber und riechen so gut und so. Und ja, und das allerdings infiziert er quasi diese ganzen Mädels natürlich mit HIV. Und Jenny geht dann mit einer Freundin irgendwie da zum Doc. Die Freundin hat halt ein etwas anderes Sexleben als Jenny und will sich ja mal testen lassen. Und sie kommt halt mit, so nach dem Motto, ja, dann musst du nicht alleine gehen. Und ihre Freundin ist halt negativ und sie ist positiv. Also, ne, ist halt echt eine krasse Message dahinter. Also dieses, es ist im Prinzip egal, wie oft man da nicht aufpasst, einmal reicht, ne? Und ja, aber da sind halt so viele Szenen drin. Ich habe zum Beispiel mal einen Querschnitt den Mann betreut während meines Zivildienstes und da gibt's diese eine Szene, da sitzen
Kann nicht mehr gehen U-Bahn. Auf dem Skateboard.
Da kommt sich auf dem Skateboard an und ja, man muss dazu sagen, der Mann, den ich betreut habe, der hat natürlich versucht, das alles immer so möglichst mit Humor zu nehmen. Und irgendwann war es immer so, wenn ich ihn angerufen habe, ist er mal ins Telefon gegangen mit gar nicht mehr gehen. Ja, aber auf jeden Fall, Kids hat mich sehr geprägt, war ein sehr cooler Film. Und ansonsten muss ich wirklich noch sagen, es gibt viele Filme, die ich noch richtig cool finde, aber wen ich noch echt zu meinen Top-Filmen zählen würde, ist Snatch. Snatch, Schwein und Diamanten mit Brad Pitt und wo er diesen Gypsy spielt bei diesem Bare-Knuckle-Fight und das ist einfach so geil, ein witziger Film, diese ganzen Verstrickungen da drin und geil, einfach ein geiler Film, Punkt.
Ich bin ja mittlerweile, ich gucke gerne Serien, weil ich die heutzutage mir die Progression so eines Charakters eher schätze. Filme sind ja so wirklich so zack abgeschaut und so zu meiner Abi-Zeit habe ich auch super viele Filme geguckt, ne? Und nicht gelernt, sondern Filme geguckt einfach. Ah, gibt schon geile Filme. Auch Rock'n'Roller ist ja auch so ein Guy Ritchie-Film gewesen, ne? Der war auch richtig fett, ey.
Aber was ist denn,
das gesamte Paket?
Wenn du jetzt mal so an zwei oder drei raushauen müsstest.
Ja, ist wirklich, wirklich, wirklich schwierig. Also was mir sofort einfallen würde, ist auf jeden Fall Oldschool.
Ja.
Weil ich liebe einfach diese Schauspieler da drin und diesen Klamauk da drin. Echt geiler Film auf jeden Fall. Es ist super schwierig tatsächlich. Ich habe aktuell irgendwie kaum Filme vor Augen. Ich mag tatsächlich auch so Filme so wie Disney's Oben, so von der Message mit dem Mopi. Den habe ich vor kurzem nochmal geguckt und den fand ich auch echt richtig, richtig geil. Und was hat mich denn so geprägt? So, was ich früher super krass und oft geguckt habe, war halt Menace to Society. War irgendwie so das Pendant zu Kids so zeitgleich. Das war auch so ein krasser Film, der hat mich in der Jugend begleitet, den hat man auch super oft geguckt, ne? Und eigentlich auch so ein bisschen ist gut, also auch so eine krasse dramatische Story dahinter. Aber man selber hat es so mit dem Coolness-Faktor geguckt, und gesagt, ey, mega fetter Film, ey. Oder Die Killerhand oder so. Kennst du solche Filme noch? Solche Filme fand ich jetzt ziemlich geil.
Am Glockenweil. Ich habe auch vor gestern noch habe ich Dangerous Minds geguckt. Was für ein
Bild geschickt, auch super gut.
Guter Film.
Mit Michelle Pfeiffer, ja.
Ja, ey, unfassbar guter Film, muss man wirklich sagen.
Also müsste ich jetzt tatsächlich, ich schreibe zwar die Fragen dann auf, aber ich versuche dann auch selber nicht in dem Moment so drüber nachzudenken, weil ich dann auch im Prinzip mit dir spontan sein will. Aber mir fällt tatsächlich jetzt so direkt, dass ich jetzt sage, boah, das ist jetzt der und der Film für mich. Armageddon zum Beispiel, mega krasser Film, ey. Das ist so ein Film, ohne Witz, da kannst du ein harter Hund sein, wie du willst. Ey, jedes Mal muss ich da irgendwie heulen bei diesem Film, ey. Der ist so, ist schon, also der geht schon, ich bin bei Filmen auch oder bei Serien auch krass emotional gerne. Und bei Armageddon muss ich, auch wenn du weißt, ja, jetzt kommt gleich diese Szene, muss ich immer heulen. Das sind so Filme, wo ich jetzt sage, die haben immer so einen Moment, was einen so anspricht, wo man sagt, heftig, irgendwie. Das berührt einen so irgendwie so krass. So auch mit Filmmusik und mit dem ganzen Verlauf und so. Einfach, boah. Ameritrash quasi.
Oder mir würde jetzt auch noch Fight Club würde mir jetzt auch noch einfallen.
Boah, super. Ja, guck mal, jetzt wo du ins Rollen kommst, ja. Fight Club war auch stark.
Da gibt's übrigens, möchte ich ganz gerne noch mal announcen. Und zwar, jetzt muss ich mal ganz kurz noch mal gucken, wie der heißt. Und zwar gibt es einen neuen Podcast. Das ist der Ruhr-Podcast, heißt der, glaube ich. Ruhr-Podcast. Der ist von, jetzt hoffe ich, finde ich jetzt die Story von ihm. Kann sich nur um Stunden handeln.
Oder From Dusk Till Dawn. Das war auch so ein, übertriebenster Film, so.
Weltklasse.
Oder, da, ganz früher fand ich auch, Heat. Mit Val Kilmer und so, boah, und, Robert De Niro.
Hier, jo.
Ja gut, Scarface und so, diese ganzen Dinger.
Und zwar, Teile, alles. Revier der Podcast. Und die haben tatsächlich jetzt auch in ihren ersten Folgen, es hat so, sind also ein paar Dudes aus dem Pod, die sich halt über so ein paar Sachen unterhalten. Und die haben tatsächlich in ihren ersten Folgen auch teilweise so über Kinofilme und sowas geredet. Das fand ich ganz cool. Also hört mal rein.
Ja, das ist ja jetzt immer so, dieses Intim, diese Kategorie ist ja so ein bisschen fernab vom Brettspiel. Aber ich glaube, das ist zwischendurch, wenn man uns jetzt ein Jahr hört vielleicht schon, ist ja auch mal interessant, ein bisschen auch abseits noch zu hören. Ja, so krasse Filme habe ich früher, also hier Heat fand ich mega geil. Das war auch so ein krasser Film. Und dann gibt's immer mal wieder so, ja, so Filme so mit Michael Douglas und so. Die fand ich auch immer alle geil irgendwie. Oder Der Rosenkrieg mit Michael Douglas. Boah, diesen Film habe ich geliebt, ey. Das war auch so ein krasses Teil. Naja, auf jeden Fall, Frage 2, Potti, ist ähnlich, nur mit Liedern. Und zwar Songs mit Erinnerungspotenzial. Da kannst du auch von mir, das nennst du ein Songs oder nennst du zwei.
Erinnerungspotenzial.
Hast du einen Song mit Erinnerungspotenzial, wo du sagst, ey, wenn ich das Lied höre, ne, da denke ich direkt hier 1986.
Also es gibt einen Song auf jeden Fall, und zwar der heißt warte, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Den Text habe ich im Kopf und die Melodie. I died in your arms tonight.
I just died in your arms tonight.
Und zwar, das war so meine Zeit, da war ich so, ich glaube 16, 17, 18, die ersten Male so richtig verknallt und so, und dann lag ich da, kann mir an einen Abend, der war ein bester Kumpel damals da, wir waren irgendwie am Abend ein bisschen was trinken und er hat bei mir gepennt und dann hatte ich so eine Schlafcouch, er hat auf seiner Schlafcouch gelegen, ich auf meinem Bett, wir haben so ein bisschen abgehangen, und dann lief das Lied so und er hat irgendwie seine Mädel geschrieben, ich habe dann irgendwie so eine Mädel geschrieben, die ich ganz toll fand, und ja, I Died in Your Arms Tonight, Weltklasse. Dann auf jeden Fall Conga von Gloria Estefan. Denn das Lied, ich war, als ich so noch nicht volljährig war, sind wir ganz gern mal ins Rheinwerk gefahren zum Feiern. Das ist ja so Krefeld-Duisburg, da die Grenze. Und da gab es dann immer so einen großen, so eine große Halle, wo auch so viel Pop 90er und so 80er lief. Und da war dann immer Gloria Estefan, und dann habe ich da immer die Sohlen heiß werden lassen. Und zu guter Letzt würde ich ganz gerne noch von Usher Yeah einschmeißen.
Usher.
Da stand ich mit meinem damals besten Kumpel auch bei mir in meinem Jugendzimmer noch. Und Usher macht so einen coolen Move mit seiner Cap irgendwie. Zack, zack, und setzt sich die Mütze so auf. Keine Ahnung. Und dann haben wir immer so stundenlang gestanden und haben das auch versucht, weil die den Move so geil fanden. Das hättest du die mir auf Anhieb einfallen. Es mir noch ganz viele Toten Hosen würden mir noch ein paar einfallen, aber das wären jetzt so die, wo ich ganz witzige Momente mit verbinde.
Boah, da gibt's echt Millionen, Trillionen, ne? Also ein Song, der auf jeden Fall alles schlägt, glaube ich, ist Puff Daddy, I'll Be Missing You. Also quasi die Neuauflage von The Police.
Wegen Biggie, das, weil er da gestorben ist.
Ja, da war ich 14 und da war ich im Sommerurlaub mit meinen Eltern auf Korfu. Und da war so eine Wasserski, so eine Plattform, so mit Paragliding und sowas. Und da bin ich immer hin, hatte die CD dabei im Urlaub. Und dann war ich da quasi in diesen Ferien, und das war so geil, war ich 4 Wochen da. Und dann habe ich mich da angefreundet mit dem Verleihertypen. Und immer wenn ich dann morgens, meine Eltern so immer ein Jahr später noch erzählt, wenn der Dani aufgestanden war im Urlaub, da wussten wir Bescheid, da hat er den ganzen Strand beschallt hier mit Abi, mit diesem Puff Daddy Lied da. Abi Missy, wir wussten gar nicht, mit diesem Puff Daddy Lied. Und wenn er aufgestanden war, 10 Uhr, dann ging das Lied an, da wussten wir, der Dani, der ist da. Das war auch immer so geil, ey. Und das war so ein unvergesslicher Sommer irgendwie. So richtig geil. Erste große Liebe, Freundin, eigentlich alles. Boah.
War das nicht auch die Zeit, da kam von ihm doch auch Satisfy You. Satisfy You habe ich nämlich richtig abgefeiert. Das Lied, das war nicht auch richtig geil. Und wenn du jetzt sagst Sommer, wie hieß es nochmal? Underground Project. Wie hieß es nochmal? Wie hieß das Lied nochmal? Ich komme nur, Underground Project hieß die Band.
Ach, frag mich mal,
Also
Underground Project ist mir ein Begriff.
Abgekratzt, deswegen kann ich auch gar nicht.
Verrückt. Machen. Ja, gibt halt eine ganze Menge.
Mm.
Ja, und dann abschließend habe ich, und ist nicht vielleicht in die Vergangenheit, sondern Urlaubsziel, Reiseziel. Was findest du geil? Also was ist so deine, bist du eher so ein Rucksacktyp, der irgendwo hinreist, oder bist du so ein Typ, der sagt, ah, Städtetrip ist ganz geil, oder Mallorca Strand mit Sangria Eimer alleine, oder was präferierst du?
Also ich würde
sagen, was sind deine schönsten Urlaubsreiseziele oder was weiß ich?
Ich würde sagen, ich bin da recht ambivalent, aber ich bin ein sehr naturverbundener Typ. Strand finde ich ganz cool und das tut auch mal gut, dass man sich dann einfach mal in den Strand ballert und sich die Sonne auf dem Pelz scheinen lässt und mal ins Wasser planscht und so, das ist total genial. Aber tatsächlich, ich stehe voll auf die Berge. So, ich habe halt auch einen Tauchschein und in den Bergen kannst du halt richtig geil diesen Gletscher sehen, auch tauchen. Und ich mag es voll zu wandern, auch wenn ich zwar das Problem mit der Höhe habe, aber komischerweise beim Wandern ist das gar nicht so extrem, weil man ja trotzdem noch irgendwie so Boden unter den Füßen hat. Finde ich richtig cool. Und also, was mich tatsächlich reizen würde, ich habe immer gesagt, es gibt so ein paar wenige Länder, die könnten mich hier aus meinem Heimatland rausziehen, wo ich ganz gerne mal vielleicht leben würde. Dazu zählt Kanada. Ich liebe die kanadische Natur. Und was ich ganz geil finde, je nachdem, klar, in den Großstädten ist wieder ein bisschen anders, aber je nachdem, wo du in Kanada lebst, hast du bis zu deinem nächsten Nachbarn erstmal 5 Kilometer und morgens frühstückst du mit dem Grizzly im Garten, so, dann hast du deine Ruhe. Island würde mich maximal reizen.
Island finde ich, wollen wir auch in Skandinavien, Island wollen wir auch.
Genau, rein. Oder allgemein die skandinavischen Länder, aber Island ist da noch wirklich weit vorne. Und ansonsten tatsächlich noch so Österreich, Schweiz finde ich auch total super, weil eben, ne, durch die Berge. Das wären so, könnte ich mir echt vorstellen. Aber wie gesagt, also ich wehre mich jetzt nicht um Urlaub, ne? Also wenn der Urlaub jetzt nach Spanien ans Meer ist, ist auch cool, ne? Aber Kroatien kann ich auch sehr empfehlen. Also Kroatien fand ich total toll.
Ja, Kroatien war ich leider zuletzt als kleiner Bub, als kleine Penz. Aber wollen wir auch tatsächlich irgendwann nochmal zeitnah hin? Was eigentlich wirklich so in den letzten Jahren so zu meinem absoluten Highlight Urlaubsziel geworden ist, ist der Lago di Garda, der Gardasee. Hört sich immer so ein bisschen so an nach Oma Trude besuchen. Aber Gardasee ist wirklich dieses Panorama. Du hast wirklich diesen geilen See, wirklich einen geilen weiten Blick, wenn du im Norden bist. Du hast die Berge, die du da siehst, und das Angebot geht von, du kannst da mit dem Bötchen über den See schippern, du kannst Stand-Up-Paddling machen, du kannst Windsurfen machen, du kannst dich aufs Bike schwingen und kannst da rum, kannst in die Berge, also du kannst da super viel machen. Und da sind auch so Gletscherseen, so nochmal so ein bisschen entfernt vom Gardasee. Und das Panorama ist einfach geil, dieses La Dolce Vita um den Gardasee rum und auch das Panorama einfach, und ist eigentlich so zu, ja, unserem Lieblingsreiseziel avanciert. Aber ich bin da ähnlich wie du, Potti, egal was eigentlich so letzten Endes so, also aus allem macht man so eine gute Zeit. Ich würde überall hin, glaube ich. Skandinavien würde mich auch reizen, sehr sogar, auch, oder auch Schottland fände ich mal richtig geil, da mal so durch die Highlands irgendwie. Und ja, auf jeden Fall habe ich nicht so Bock auf so diesen Massentourismus, wo sich so ein bisschen so sammelt. Wobei man jetzt sagen kann, am Gardasee ist halt auch viel los, aber da gibt's halt auch, versuch eher so die Spots dann zu wählen, wo man jetzt so gemütlich für sich ist. Und ja, das ist auf jeden Fall so, Meer und Berge oder See und Berge ist einfach geil. Also bin ich mittlerweile auch von diesem klassischen so, ich hocke mich nur an den Strand und 24 Stunden, ich muss immer was machen auch, bin immer sehr aktiv.
Ja, aber geil. Aber es ist total witzig, dass man also du hast jetzt ein paar Aussagen getroffen, da sind mir direkt auch wieder so Bilder in den Kopf gekommen. Das erste war, als du vom Gardasee gesprochen hast, ich war mal im Lago di Como, weil ich damals mit 18, 19 hatte ich eine Freundin, dessen Bruder hat in St. Moritz gearbeitet, und dann sind wir halt da wirklich, und das war total geil, ne? Du bist in der Schweiz losgefahren, alles voller Schnee, bist dann natürlich durch die Alpen und dann irgendwie Richtung Italien rein, und dann saßen wir bei 20 Grad am Comasee und haben da halt irgendwie ein Eis geschlürft, das war total geil. Dann mit dem Gardasee verbinde ich tatsächlich auch was. Also ich war selber nie da, aber ich habe mal mit Ruf Jugendreisen Mädel kennengelernt, in die ich mich damals unsterblich verliebt habe. Und dann wollten wir uns irgendwie treffen und so. Und dann ist sie aber, ich bin früher abgereist und die ist dann, als sie nach Hause gekommen ist, direkt einen Tag später mit den Eltern an den Gardasee. Ich habe von der sogar noch die Postkarte, besitze ich noch. Und habe mich voll gefreut, dass sie wiederkommt. Dann kam sie wieder und hat gesagt, oh, ich habe mich in meinen Ex-Freund wieder verliebt. Tschüss.
Das war wirklich dieser Klassiker, so was eine Woche ist wie 5 Jahre in so einem Teenie-Leben.
Das verbinde ich im Gardasee. Und es sind ja auch so Aussagen. Und du hast gerade gesagt, so ja, hier, da kann man alles machen. Und immer wenn du sowas sagst, muss ich an unsere Podcast-Folge denken, wo du erzählt hast, wie der Friede erklärt hat, wie man Twilight Imperium spielt. Ja, hier, das ist so hier so ein Weltraumspiel, da kannst du rumfliegen, da kannst du alles machen. Lass uns einfach mal anfangen.
Kannst du alles machen.
Und immer wenn du das jetzt sagst, muss ich genau an diese Aussage denken.
Friede, Junge, da kann man alles machen.
Da kann man alles machen. Da kannst du ein bisschen rumfliegen, hast hier so ein Raumschiff, lass uns einfach mal losspielen und dann geht das schon. Die Folge hört rein, Regeln in 5 Minuten erklärt. Super. Ja. War das nicht die mit Hon versus Alex tatsächlich? A ist kleiner als B, Regeln in 5 Minuten erklärt, also ich weiß gar nicht
mehr. Ja, ich glaube, ich meine ja.
Ist auf jeden Fall aus Staffel 1 noch die Folge, oder? Ist,
das ist war eine schöne 1. Folge. Das war eine
war
schöne
super.
Folge.
War auf jeden Fall super.
Jo, okay, jetzt können wir aber ins Thema.
Nach 52 Minuten Vorgeplänkel kommen wir ins Hauptthema.
Ey, wir geben auch ein bisschen was über uns preis hier, von innen, von Herzen.
Wir sind ja momentan dabei, von den Teilzeithelden einmal den Artikel durchzugehen und wir sind immer noch bei Mechaniken, Spielarten und Co. Der Titel heißt übrigens ein Sammelsurium an Fachbegriffen, kurz erklärt, Teil 2 von 2, es gibt auch noch einen dritten. Hier steht geschätzte Lesezeit 13 Minuten. Gut, dass wir in 45 Minuten die Hälfte des Artikels schaffen.
Aber ich habe super viele positive Resonanz bekommen. Es haben super viele Rückmeldungen gegeben und gesagt, ey, das ist total geil, voll interessant. Hätte ich tatsächlich gar nicht so erwartet jetzt auch, ne? Also, aber für uns war es jetzt auch während des Erzählens oder Durchgehens war es auch spannend und es kam auch so ein bisschen so, auch gerade so dieses Action-Selection-Thema ist mir noch hängen geblieben. Also es sind schon spannende Sachen, wo man sagt, ja, kenne ich, weiß ich. Und dann, muss man eigentlich doch nochmal so ein bisschen ins Detail gehen dann.
Man lernt nie aus, ne? Man lernt nie aus.
Man ist ein lebenlanger Lerner. Als Pädagoge sowieso.
Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Wir haben jetzt hier ein paar Begriffe, da bin ich gespannt. Wir fangen mit dem ersten Begriff an. Und der erste Begriff, und wir sind ja hier wirklich im Thema Mechaniken, Spielarten und Co. Ein Sammelsurium an Fachbegriff. Und der erste Fachbegriff lautet Figurenbewegung.
Ja. Klingt, gibt es oft.
Gibt's oft, klingt komisch, ist aber so. Und
witzig, Mensch, ärgere dich nicht, würde mir mal einfallen.
Ja, pass auf, witzig ist nämlich, sie leiten das ein, indem sie sagen, zu dieser Kategorie gibt es wenig Besonderes zu sagen, es gibt Figuren, die sich auf einer Karte bewegen. Das können sie tun, um gegen verfeindete Figuren zu kämpfen, wie bei Schach, Risiko oder Cry Havoc. Übrigens, Cry Havoc, geiles Spiel, Mann. Und ich habe meins.
Hast du dir das nicht nochmal besorgt jetzt?
Ich wollte es mir besorgen, aber so, es gab es jetzt, glaube ich, für 35 Euro bei der Spieloffensive. Es ist ein super geiles Spiel. Um ein Ziel zu erreichen, wie bei beliebigen Rennspielen oder auch um bestimmte Aktionen auszuführen, die durch Bewegung ausgelöst werden, wie bei Monopoly, Tokaido oder Trivial Pursuit.
Ja, stimmt. Auch diese ganzen. Dann ist ja selbst hier das Kneipenquiz. Ist auch. Ja. Figuren bewegen.
Also da würde ich jetzt wirklich, wenn ich jetzt hier mal so ins Regal schaue, ist ja jeder Dungeon Crawler hat eine Figurenbewegung mit drin oder die meisten, ne?
Ja, außer Kartenspiele, ne?
Kartenspiele nicht.
Also reine Kartenspiele haben keins.
Plättchen-Spiele auch nicht. Da guckt er ja komisch.
Reine aber da Carcassonne hast du auch Miepel.
Ist
auch
ja, aber du hast keine Bewegung. Du setzt sie einfach nur ein, sie bewegen sich nicht. Du legst sie einfach nur dann auf den Bereich, um ihn zu reservieren. Aber sie bewegen sich nicht mehr. Du kannst sie höchstens, wenn der Bereich abgeschlossen ist oder so, kannst du sie rausnehmen und dann die Punkte schon geben. Da gibt's jetzt so eine Jubiläumsbox übrigens, ne? Ein guter Kumpel von mir, der Moritz, der sagt, Carcassonne ist eins seiner absoluten Lieblingsspiele, aber die
ist immer noch, muss ich sagen, habe ich so geile Spielerlebnisse mit, wo man da wirklich der Lutz, wie der sich immer auf die Wiese gezeckt hat hier, dann so, hä, die Wiese ist meine. Nee, ich habe da 4. Hä, bist denn da noch drauf gekommen? Ja, habe ich vor 3 Zügen, habe ich den eingelegt. Und dann hat sich die Wiese dann am Ende verbunden. Das ist echt ein witziges Spiel gewesen immer. Die Idee, die Grundidee des Spiels ist geil. Muss man einfach sagen. Muss ich einfach sagen.
Ich hatte ja die Ehre, bei der letzten deutschen Meisterschaft mit dabei zu sein, um mal zu gucken. Das war ganz witzig.
Carcassonne macht auch einfach Bock, weil es wirklich einfach ist. Du nimmst ein Plättchen und du hoffst die ganze Zeit, dass einer, was weiß ich, du machst einem da die Stadt so groß, dass er die nicht zukriegt und dann zieht er auch einmal das Plättchen und dann bist du mit drin und dann ist das so ein Teiler und dann kriegt der andere die Stadt und du kriegst nur die eine kleine Kackstadt da drin. Und es ist so oft bei uns am Ende aufgegangen, so in den letzten paar Zügen, dass du sagst, geil, die Stadt kriegt ja nicht zu und dann so, oh, leg ich da rein. Und dann, oh, geile Erlebnismomente da gehabt bei diesem Spiel.
Boah. Ich habe Carcassonne nie so intensiv gespielt. Irgendwie hat es mich nie abgeholt. Aber ich glaube, es soll ja ganz nett sein.
Ganz nett.
Geschick! Hm. So, Geschick, ich glaube, da kann man auch, ist auch easy, ne? Also was würde dir jetzt so auf Anhieb, ohne dass ich jetzt die vorlese, für Spiele einfallen? Also mir werden jetzt sofort zwei Spiele eingefallen, die auch hier genannt sind.
Junk Art zum Beispiel ist auch so ein Geschickspiel. Hier Man at Work, war da eins von deinen Besucherinnen, ist ja auch so ein Stapelspiel. Meeple Circus, super witziges Geschicklichkeitsspiel auch und auch so vom Drumherum. Ja, und ich habe.
Aber Daniel, ich muss jetzt echt sagen, mal, da merkt man wieder, dass dein Brettspielhorizont so auf die letzten 4-5 Jahre gemünzt ist, ne? Weil weißt du, was mir zum Beispiel eingefallen wäre? Mikado.
Ganz altes Geschickspiel.
Mikado.
Ah, Mikado.
Jenga. Tja.
Jau, stimmt. Habe ich sogar alles.
Ja. So, das wäre mir zum Beispiel als allererstes eingefallen, so Jenga oder Mikado. Aber dann, sie haben zum Beispiel auch noch genannt, zum Beispiel Looping Louis, Flick 'em Up. Bausack. Ja. Sagt mir gar nichts. Kenne ich nicht.
Hausack der Bausack. Talo gibt's ja auch, dieses Spiel. Das ist auch so mit Holzstapeln und so. Das ist auch mehr älter als 4 Jahre. Ist auch geschicklicher
Spiel. Geschicklichkeitsspiele sind aber auch nicht mein Genre, muss ich sagen.
Ich sehe, Tokyo Highway ist das auch ein Geschicklichkeitsspiel, ne? Dieses Tokyo Highway oder so.
Kann sein, ja. Meeple Circus.
Ja, oder hier, so sind Schnippspiele nicht auch Geschicklichkeitsspiele in dem Sinne? Wenn ich da irgendwie was so, da muss ich ja geschickt die Sachen da wegschnippen.
Würde ich nicht sagen.
Also Geschicklichkeit definieren sie tatsächlich so mit, ich muss was stapeln oder ich muss ganz vorsichtig zu Werke gehen oder was?
Also hier, sie haben halt gesagt,
ist denn Dungeon Fighter statt, zum Beispiel? Ist das auch Geschicklichkeitsspiel?
Verstand, ja, das gilt, glaube ich, unter Dexterity Games, ja. Geschick, statt nur den Verstand zu fordern, wie viele Spiele benötigen Geschickspiele auch eine Menge Fingerspitzengefühl. Ja, dann könnten, ja doch, wohl, klar, hier steht ja Flick 'em Up, klar, sind Schnippspiele dann auch.
Na, siehste.
Ja, klar. Dann gleich Zeitigkeit.
Ach so, warte, guck mal, Set and Match habe ich sogar noch als Schnippspiel und Kung Fu Zoo spiele ich gerne mit der Heidi. Also ich habe eine Menge Schnipp- und Geschicklichkeitsspiele. Also.
Ich hatte mal hier Bogen und Kastelle, glaube ich, habe ich dann aber wieder abgegeben.
Ja, ist kurzweilig.
Ist nicht meins. Ja, Gleichzeitigkeit. Was würde denn jetzt bei Gleichzeitigkeit einfallen?
Ja, wenn man seine Züge halt simultan machen kann, ganz einfach.
Ja.
So. Ja, gibt halt. Ja.
Jetzt muss ich aber würde mir als allererstes tatsächlich
so Deckbilder vielleicht irgendwie.
Als allererstes ein Fail Pendulum.
Nee, zurück. Pendulum
zum Beispiel. Sie haben hier noch genannt zum Beispiel Race for the Galaxy.
Stimmt.
Ne, weil man da gleichzeitig die Aktion auswählt.
Ja.
Dann meistens auch noch irgendwie in Echtzeit spielen. Verborgene Gebote bei Auktionen oder das gleichzeitige verdeckte Spielen von Karten bei Sechs nimmt oder Hornochsen sind ebenfalls Elemente der Gleichzeitigkeit. Hier mir würde auch dann zum Beispiel noch einfallen Space Alert und ein Spiel, was du ja jetzt gezeigt hast, wo ich auch direkt dran denken musste, Galaxy Trucker, wo man ja gleichzeitig quasi aufdeckt und da sein Raumschiff zusammenbaut. Super Spiel übrigens, ey. Ich wollte mir da immer mal Erweiterungen zu holen. Ich habe nur die Grundbox. Aber es ist ein super tolles Spiel, also Galaxy.
Ich habe super viele, also ich habe bis auf die zweite große Erweiterung habe ich alles, auch so die anderen alternativen Raumschiffe und sowas. Ist echt witzig, macht auch echt Bock.
Ja, macht echt Laune. Dann Handel, Warenhandel, Aktienhandel.
Ja, habe ich auch letztens noch vorgestellt, so Warenhandel, Aktien, Stockpile. Stockpile ist auch so ein bisschen, was das anbelangt, so ein Underdog, man denkt, hört sich so ein bisschen trocken an, aber das ist eigentlich witzig mit dem Verhandeln. Du weißt, welche Aktie steigt und so. Und Warenhandel, das sind ja super viele. Das sind ja die ganzen Uwe Rosenberg Spiele. Ne?
Ich bin der Uwe, bin auch dabei.
Ich tausche hier ein. Oder Clans of Caledonia war auch Caledonia so ein Waren.
Haben sie auch genannt, ja.
War nämlich so ein Warenhandelsspiel. Das war eigentlich geil, mit diesem Markttableau. Das war eigentlich ganz cool, aber irgendwie musste ich feststellen, ist das nicht so ganz so meine Art von Spiel? Und dann habe ich das irgendwann verkauft. Aber das war ganz interessant auch. Und Warenhandel, du kannst selbst bei Glenmore, kannst du auch Warenhandel machen. Dann gibst du das aus so ein bisschen, und dann holst du das
ja,
da so.
Die also, Wertigkeit und so, ja.
Genau, haben eigentlich auch schon solche Sachen drin.
Also im Prinzip, und das haben sie auch geschrieben, gibt es ja zwei verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist eben, dass die Spieler untereinander handeln. Nehmen wir zum Beispiel mal Siedler von
Catan. Twilight Imperium würde so auch gehen.
Jein, da handelst du ja maximal.
Das ist auch Warenhandel. Ich nehme hier die Waren und
ja,
dann gibt's
ja, nee, das sind ja nur diese Güter. Das würde ich jetzt so, also könnte, ja, vielleicht im entferntesten Sinne, aber das ist jetzt keine Kernmechanik des Spiels, meiner Meinung nach. Aber Siedler von Catan zum Beispiel, ne? Dieses, ich habe zwei Schaf, gib mir mal drei Leben. Definitiv. Oder halt zum anderen halt, dass man halt Waren günstig kauft, um später durch eine Verarbeitung zu verkaufen. Ne? Zum Beispiel, was sie genannt haben, Clans of Caledonia oder eben Age of Steam zum Beispiel.
Guck mal, siehst du, habe ich auch mal was richtig genannt hier.
Und eine besondere Art der gehandelten Waren stellen dabei Aktien dar, die man in vielen Spielen kaufen oder verkaufen kann und deren Besitz mitunter weitere Vorteile bietet, wie bei den Spielen der 18XX-Reihe oder heiß umstrittenes Spiel in letzter Zeit, Mombasa.
Ja, okay. Mombasa. Ich überlege gerade, ob ich hier noch irgendwas habe, wo der Waren über den Tisch gehen.
Also die Frage ist ja immer, das ist ja, ne, es gibt ja auch so Ressourcenmanagement, ne? Ich mir würde zum Beispiel, ich habe direkt mal so auf Raccoon Tycoon geguckt, weil bei Raccoon Tycoon ist ja zumindest auch so, du deckst diese Karte oder du kannst eine Karte spielen, um die Warenpreise zu verändern. Und kannst dann aber auch Waren verkaufen und kaufen und sowas, ne? Also du kannst sie, glaube ich, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, wie du an die Waren gelangst, aber du kannst sie auch dann zu unterschiedlichen Preisen wieder verkaufen. Und das wäre jetzt auch so ein Ding. Und das Geld, was du dadurch ja erwirbst, das brauchst du ja dann später wieder in diesen Auktionen oder wenn du Gebäude baust oder sowas, ne? Also da würde mir zum Beispiel Raccoon Tycoon auf jeden Fall auch noch einfallen, was zu diesem Warenhandel noch mit reinfällt. Oder wo es auch eine Teilmechanik ist, ist Yedo. In Yedo kannst du ja, gibt's ja zwei Felder, wenn sich da zwei Leute treffen, können die auch untereinander dann ihre Waffen und Ressourcen und so miteinander tauschen und handeln.
Ja.
Und, Alter.
Ist das bei Size auch überhaupt eigentlich? Nee. Da nimmst du nur die Waren, ja, aber.
Ich glaube.
Du kannst die nicht eintauschen. Nee, kannst du gar nicht eintauschen.
Was ich jetzt, obwohl, nee, Container würde ich jetzt nicht sagen. Nee. Also mir würden da bestimmt jetzt, wenn man jetzt ein bisschen tiefer reingeht, noch ganz, ganz viele einfallen, aber ich glaube, das reicht erstmal, um da so ein bisschen aufzuklären. Dann haben wir als nächstes eigentlich eine spannende Kategorie, die aber meiner Meinung nach total häufig nicht gut umgesetzt wird. Legacy-Spiele.
Legacy.
Legacy ist tatsächlich oder wird als eine der jüngeren Kategorien halt gehandelt, weil ich glaube, die ersten Legacy-Games, ich würde mal sagen, Seafall war mit eins der ersten.
Habe ich besessen und habe ich dann auch ganz schnell irgendwann mal wieder abgegeben. Und das war, glaube ich, mein erstes richtig teures Spiel. Habe ich damals 70 Euro für bezahlt. Und ja, die Idee, das Artwork war schon geil. War auch von Rob Davio, ne?
Ich glaube, ja. Die Idee war cool mit deinen Schiffen.
Playhead Games.
Erkundest du da irgendwie die See und rüstest dein Schiff so auf und so.
Ne? Aber ist generell irgendwie nicht gut weggekommen so an der Stelle, ne? Nee. Ja, ihr habt in letzter Zeit auch in der Gruppe oft darüber gesprochen, über Charterstone. Das fand ich damals so ein bisschen so die Sims-mäßig, das Artwork. Das wollte ich mir auf der Messe damals fast geholt haben. Aber irgendwie, es würde mich heute nicht interessieren, so gefühlt. Ist nicht so.
Ich fand Charterstone ganz nett, aber was mich bei Charterstone irgendwie so ein bisschen gestört hat, im Prinzip, also natürlich kommen auch mal ein paar Sachen dazu, ein paar Sachen weniger, ne, also ne, aber im Prinzip hast du fast immer nur das Gleiche zu tun. Ne, also es ist irgendwie immer wieder derselbe Rush und irgendwie sind ähnliche Mechaniken, bringen ähnlichen Outcome. Ich fand's cool, es hat Spaß gemacht, aber ich hab's dann irgendwann nach 5, 6 Partien habe ich's dann abgegeben. Dann, was sie auch noch hier gesagt haben, eine der ersten Spiele dieser Art war auch Risiko Legacy. Das haben Kumpels von mir tatsächlich besetzt.
Das ist nicht Risiko Evolution dann oder was, ne? War nicht Evolution diese Legacy-Variante?
Ja. Wo man ja wirklich dann, wenn da irgendwie so ein Land Bomben gefallen sind, für die nächsten Partien hat man dann irgendwie mal einen Nachteil oder so. Das fand ich schon ganz cool. Und Pandemic Legacy, damit ist das Ganze natürlich echt richtig geshootet damals, ne?
Ich hab's ja nie gespielt, aber alleine schon von den Erfahrungswerten, die Leute dann berichten, die sagen, ich wusste nicht, wie mir geschieht, ich musste da eine Karte zerreißen. Also das war ja ein absolutes Novum, dass man dann wirklich einfach eine Spielkarte zerstört. Also Spielmaterial bewusst zerstört bei dem Spiel. Ne? Nicht nur mit dem Feuerzeug so eine Risikofigur anzünden, sondern bewusst eingeleitet. Es kommt auch immer darauf an, wie groß der Grad ist und was das Spiel möchte. Ich finde zum Beispiel auch, Gloomhaven ist ein geiles Legacy-Spiel, aber da ist die Progression ja nicht so extrem. Du erkundest neue Orte, die kommen dazu, die kannst du dann bereisen, dadurch kannst du dann andere Sachen erreisen und kannst den Weg wählen. Das ist noch, finde ich, so ein leichteres Legacy-Element, ne? Oder beziehungsweise durch die Geschichten der Helden. Und Pandemic im Gegenzug ist natürlich schon, irgendwann ist das Spiel auch ausgespielt und es ist halt krass so, du machst das Material halt so, dass es danach einfach auch so in der Form nicht mehr spielbar wäre. So spielst es halt aus, ne?
Ja, das gut, ist schon, aber wenn du Gloomhaven eigentlich komplett durchzockst, solange du nicht diese Removable Sticker da nutzt, kannst du es dann auch nicht mehr verwenden, ne? Also ich werde mein Gloomhaven, okay, wenn das durch ist, werde ich damit einen Grill anzünden, feierlich.
Nee, das bleibt für immer hier irgendwo stehen. So ein schönes Ding.
Genau, aber Pandemic Legacy ist so, wenn, also ich habe meins damals, als es fertig war, im Pappcontainer. Also ich wusste ja, nicht, was ich damit sonst noch machen
soll. Aber bist du auch einer, der es kaputt schreddert? Ich habe zum Beispiel so eine kleine Holzkiste. Alle Karten, die aus dem Spiel kommen, habe ich nicht zerrissen für Gloomhaven, sondern die habe ich dann in diese Kiste gepackt. Also sie sind weg, aber die habe ich. Hast du die zerrissen, die Sachen auch?
Und was richtig bitter war, ich habe einmal an einer Stelle auch so eine Karte zerrissen, die hätte man eigentlich wieder reinmischen müssen. Seitdem gucke ich immer fünfmal auf die Symbolik. Aber ja, es war eine Überwindung bei Pandemic
damals, habe ich es
auch nicht gemacht, da habe ich die auch einfach wieder weggelegt und so, aber als mir bewusst worden ist, dass ich das Spiel nur einmal spielen kann, zack.
Es ist krass, ey, ich habe das würde mich auch mal interessieren, was die Zuhörer hier sagen, ob ihr da so verfahrt wie ich und sagt, komm, hier so halbes, ist ja auch tatsächlich, dann macht man diesen Legacy-Effekt ja auch nicht so ganz mit, weil man das Material quasi nur woanders hinsteckt und nicht zerstört an der Stelle. Und eigentlich ist es ja so konzipiert. Die Frage ist, warum macht man es nicht? Also ich spekuliere jetzt nicht, dass ich es verkaufen kann, aber es ist so mein, so dieser Monk, so das Spiel soll nachher trotzdem wieder komplett sein. Aber eigentlich ist es ja richtig, wie du es machst. Der Spielautor sagt, die Karte soll zerrissen werden. Das heißt, eigentlich soll das ja mit jemandem auch etwas machen. Das soll ja was auslösen.
Mhm. Es geht weiter, du kannst nicht mehr zurück, so in die Richtung, ne?
Ja, eigentlich ist krass. Ja, das stimmt schon. Aber ich habe bisher tatsächlich Hemmungen gehabt, das zu machen. Mag es auch an dem Preis des Spiels liegen, ne? Wenn du 135 Euro für einen Gloomhaven zahlst, ob dich dann traust, so eine Karte zu zerreißen.
Aber da ist ja wieder spannend. Wir hatten ja schon mal das Thema, wie viel Euro kostet dich eine Partie? Und man kann ja bei Gloomhaven davon ausgehen, dass man am Ende von den 99 Szenarien wahrscheinlich so 70 spielt, bis man durch ist. 70, 75. Und jetzt rechne mal den Preis auf 75 Partien runter. Und dann ist es auch, also jedes Spiel, was du 75 Mal auf dem Tisch hast, sieht am Ende abgerockt aus. Da kannst du machen, was du willst. Es sei denn, du hast wirklich alles, also ne, natürlich kann man.
Oder eine Mutter hat eine Figur eingesaugt.
Ja, oder sowas. Aber ne, die sehen halt alle danach abgerockt aus. Und ich finde das gar nicht so schlimm, weil man muss ja mal überlegen, es kommt, also Gloomhaven, dieses Spiel wird nicht, bis ich es durchgespielt habe, wahrscheinlich ein paar Jahre begleitet haben, dann ist es okay, dann darf es auch gehen. Ne, so, und dann werde ich mir Frosthaven wahrscheinlich zulegen und dann bin ich wieder, ne? Und ja, aber weißt du, worum es geht? Und zwar, es ist Platz. Man muss ja wirklich mal überlegen, es nimmt auch Platz weg.
Und ja, aber Potti, aber du.
Du spielst
eine Karte zu zerreißen dann in dem. Ich weiß
es nicht. Du spielst es doch nie wieder. Wenn das Ding durchgespielt ist, steht es doch nur noch im Regal. Wozu? Um es anzugucken oder was? Um zu sagen, jo, hier das Spiel übrigens habe ich. Können wir das spielen? Nee, ist schon durchgespielt.
Na, aber du kannst ja rein theoretisch, obwohl dann brauchst du die Karten ja auch nicht alle. Du kannst ja auch diese Szenarien selber kreieren. Kannst du auch so spielen, aber dann brauchst du die Karten halt nicht, ne, die ihr rausschmeißt.
Aber Daniel, wie gesagt, es gibt noch ein Frosthaven und irgendwas in mir sagt mir, dass das Ding mindestens eine Trilogie werden wird. Also ich glaube, da wird auch nach Frosthaven wird bestimmt auch nochmal was kommen. Und ey, das kannst du in deinem Leben alles gar nicht spielen. Und wie gesagt, das ist so eine Riesenbox. Außerdem ist das doch ein geiles Gefühl. Stell mal vor, wir sitzen an meinem 50. Geburtstag bei dir im Garten an der Feuerschale. Oben unsere Pizza und dann feuern wir die mit meinem Gloomhaven an. Das ist doch super. Dann kriegt das eine schöne Note. Kriegt die Pizza eine schöne rauchige, leicht holzpappige Note. Aber was ich spannend finde, und da bin ich gerade eben nämlich auch noch drauf gekommen, und es gibt auch ein Spiel, das ich momentan immer mal wieder im Kopf habe, wo ich mich lange drum gewehrt habe, aber irgendwie lacht es mich mittlerweile immer mehr an. Zum Beispiel Maracaibo. Und zwar, es gibt ja auch Legacy Games, die du zurücksetzen kannst. Und da ist ja Maracaibo zum Beispiel auch prädestiniert für, dass du ja diese Legacy-Plättchen reinbringst, sie aber zurücksetzen kannst. Und hier nehmen sie nämlich das Beispiel von Fabelsaft zum Beispiel.
Ist das nicht auch bei Cloud Age?
Bei Cloud Age hat er ja auch gesagt, so ein leichter Legacy-Effekt, dass du
genau, Karten, leichter Legacy-Effekt.
Und sowas, ja. Ja.
Ja. Ja, das ist ja, wenn du es bei einem Computerspiel betrachtest, du kannst ja auch so ein Computerspiel nochmal neu starten und kannst trotzdem alles nochmal oder vielleicht einen anderen Weg wählen, ohne dass was kaputt ist. Und ist halt die Frage letzten Endes, ne? Was willst du wie extrem da durchführen oder umsetzen? Also
was aber auf jeden Fall auch wichtig ist, jetzt haben wir ja natürlich viel über Spiele gesprochen, dass man was kaputt macht oder so, da, ne? Aber das Kernelement des Legacy Games ist ja eigentlich, dass sich das Spiel verändert, ne? Also während des Spielens verändert sich das Spiel teilweise auch mechanisch, ne? Es kommen Regeln dazu, es fällt was weg, du schaltest was frei, du kannst irgendwo nicht mehr hin, du zerreißt eine Karte, du machst eine Notiz, du klebst was auf. Bei Gloomhaven geht dein Held in Rente, du kannst eine neue Box öffnen und so weiter. Und das ist ja eigentlich der Kern des Legacy Games, ne? Übrigens, da fällt mir auch mal nochmal ein, wir hatten, glaube ich, irgendwann haben wir darüber gesprochen gehabt, Spiele, die wieder in der Versenkung verschwunden sind, damals Discover, ja.
Naja.
Obwohl Discover ist ja wieder so ein Unique Game, das ist ja nochmal was anderes, ne? Aber.
Also, wo jeder sein eigenes Exemplar hat, was nicht so ist wie das andere noch. Ja. Also Legacy grundsätzlich finde ich schon auch ansprechend, weil der Spieler selber hat zumindest in Teilen das Gefühl, das Spiel kann er einzigartig gestalten und so wie er es spielt, so gibt er selber die Richtung vor im Spiel. Ne? Das heißt, jedes Spiel vom Gefühl, er sollte dann anders sein oder viele Wege führen zum Ziel an der Stelle, aber das bedeutet ja dann letzten Endes, dass du deine Partie selber gestalten kannst und nicht so eingeschränkt bist, wie in einem vielleicht einem klassischen Euro, wo du sagst, ich mache da Aktionen und dann kriege ich dafür Siegpunkte und dann am Ende nach 5 Runden ist das Spiel vorbei, sondern man hat das Gefühl, man ist sehr frei in seinen Entscheidungen. Wobei man auch nicht frei in den Entscheidungen ist, weil das Spiel hat ja sein Grundkonzept und seinen Weg. Du wählst nur selber den Pfad aus dafür.
Ich wollte gerade sagen, ne, dein Pfad verändert sich ja. Ne? Man hat zumindest so ein bisschen das Gefühl immer von Open World. Ne? Ich bewege mich irgendwo und kann die Geschichte beeinflussen. Also sehr häufig ist es ja auch bei Legacy Games so, dass dein Weg ja dann auch dazu führt, dass du vielleicht andere Dinge der Geschichte nicht siehst. Also anders jetzt bei Pandemic. Bei Pandemic ist ja zum Beispiel so, du hast, also zumindest, ich habe Season Zero noch nicht gezockt, aber bei den anderen war es ja so, du hast ja diesen Monate gehabt, Januar, Februar, März, April und so. Und du konntest jeden Monat zweimal spielen und wenn du es beim zweiten Mal verkackt hast, bist du automatisch in den nächsten Monat gerutscht. So, ne? Das heißt, du hattest automatischen Progress, ne? Auch wenn du es verkackt hast. Aber die Story ist im Prinzip gleich geblieben. Du hast halt nur, die Karte hat sich halt dann anders verändert und sowas. Aber die Geschichte hat sich trotzdem bewegt. Und bei Gloomhaven ist ja schon wieder so, du kannst ja bestimmte Szenarien nur machen, wenn du was erreicht hast. Andere Szenarien fallen plötzlich weg, wenn du einen globalen Erfolg hast, ne? Und so weiter. Ne? Manche Events beziehen sich dann auf Charaktere, die dabei sind oder nicht. Also da siehst du natürlich immer wieder was anderes, ne? Und da macht's ja dann auch Sinn, sowas auch mehrfach durchzuspielen. Also, ne?
Wenn man denn dazu kommt, ja.
Wenn man dazu kommt, ja. Dann die nächste Kategorie, lass mal zur nächsten Kategorie gehen, da kannst du momentan sehr viel zu sagen. Memory.
Oh. Memory, ja. Ja, ist mit meiner Italian Challenge natürlich jeden Tag der Runner, ne? Spiele ich mit der Heidi viel. Und obwohl hat jetzt auch ein paar Tage abgenommen, aber ich sag mal so, die erste Jahreshälfte stand auf jeden Fall unter dem Zeichen von Memory. Und ja, da gibt's auch schöne Abwandlungen, ne? Also es gibt jetzt mittlerweile nicht mehr nur das klassische Memory, sondern dann gibt es ja hier Memoir, wo du im Prinzip ja gleiche Hintergründe und verschiedene Tiere hast. Was weiß ich, du hast 5 Hintergründe, 5 verschiedene Tiere und alle sind quasi einmal auf jedem Hintergrund zu sehen. Und du denkst eigentlich, es sind nicht viele Karten im Spiel, aber es zermartert dein Hirn. Das Hirn kann das nicht verarbeiten, sich auf den Hintergrund und ein Tier zu konzentrieren, also auf 2 Symboliken auf einer Karte, so dass man da wirklich Probleme hat, dieses Spielsystem umzusetzen. Und jetzt diese neue Knizia-Variante von Gold. Er hat ja so einen Memory-Effekt. Du deckst immer 2 Karten auf, aber entweder kommt so zu einem, der Goldschürfer schürft dann das Gold oder 2 Goldschürfer kicken einen raus. Und du hast auch so einen Fortlauf. Das heißt, jede Runde passiert eigentlich was. Ja, also es ist mittlerweile auch so, dass das Grundprinzip von Memory auf jeden Fall auch weiterentwickelt worden ist und wird. Und Memory als solches finde ich immer noch geil. Ist eigentlich echt ein geiles Spielprinzip, ne? Ich versuche 2 Sachen aufzudecken. Ich versuche irgendwie Pärchen zu sammeln. Und dass man sieht, dass Kinder am Anfang erstmal Probleme haben, das zu erlernen. Immer nur wirklich brav 2 Sachen aufzudecken. Und schwupps, innerhalb von 2-3 Monaten erfährst du, dass dich ein Kind so fertig macht, dass du keine Chance mehr hast. Dass die so eine Gedächtnisleistung haben eigentlich im Prinzip, sich Sachen zu merken und so. Und auch wenn die Heidi teilweise übermüdet da sitzt, dann weiß sie noch da, wo das Pferdchen oder sonst irgendwas war. Und
oder sie fängt an zu fudeln und legt sich die 4er Goldstücke schon mal zur Seite.
Ja, fudeln macht die auch ganz gerne. Und aber es gibt bei Memory, da sind ist auf einem Plättchen war so eine Katze, ne? Oder 3 so Katzen. Da hat die Heidi irgendwann gesagt, das sind die Süßknäuzis. Und dann haben wir mal das immer irgendwie, wenn wir es aufgedeckt haben, immer so, oh, die Süßknäuzis. Und das Krasse ist, Kinder sind nicht auf Gewinnen oder Verlieren fixiert, sondern die wollen immer ein bestimmtes Pärchen bei Memory haben. Und wenn die das nicht kriegen, dann ist die ganze Partie für den Arsch. Das ist wirklich scheißegal dann. Zwischendurch ist dann immer mal so, tauschte mit mir und so. Das ist eigentlich auch witzig. Da könnte man eigentlich auch was Geiles rausentwickeln aus so ein Tauschen-Memory. Ja, witzig, also ja, kennt jeder von uns und spielt sicherlich bei jeder und ist so ein ja, No-Brainer darf man nicht sagen, weil es strengt schon mal den Hirnschmalz an, aber es ist so locker flockig gespielt, einfach einfache Regeln und gibt immer schöne Abwandlungen.
Aber jetzt schocke ich dich mal, denn natürlich gibt es Memory als klassisch Memory, aber hier wird auch teilweise von einer Memory-Komponente gesprochen. Und jetzt pass mal auf. Viele andere Spiele, also ne, da muss man sich gewisse Informationen im Gedächtnis behalten. Ne? So, aber zum Beispiel, es gibt viele andere Spiele, verwenden das Gedächtnis ebenfalls, um den Spielern wichtige Informationen schwerer zugänglich zu machen. So, und jetzt pass auf, so sollte man sich zum Beispiel bei Siedler von Catan einprägen, welche Rohstoffe mein Gegenüber auf der Hand hat, damit ich natürlich nicht irgendwas tausche, was der gebrauchen kann. Mhm. Andersherum, bei Draft-Spielen, wie zum Beispiel Blood Rage, muss man sich merken, welche Karten man weitergegeben hat. Und das ist ja zum Beispiel auch bei Tsukuyomi. Tsukuyomi ist ja eben.
Wollte ich gerade sagen, ich habe erstaunlicherweise an Tsukuyomi gedacht.
Ja. Genau, und da ist ja auch so, du hast diese Aktionskarte und du gibst die anderen Karten ab. Kannst du dir natürlich merken, was die anderen Leute dann für Aktionskarten haben, die du weitergegeben hast, kannst natürlich noch besser deine Züge planen. Ne? Aber das ist sehr häufig der Fall.
Da habe ich absolut gar keine Denkleistung für, glaube ich.
Ich auch nicht.
Dass ich mir das, also klar, ich weiß ungefähr meine Karten, aber ich bin dann irgendwann so im Spiel, dass ich mir das gar nicht so merken kann. Aber nachdem du jetzt gerade angesetzt, habe ich gedacht, ja, okay, es gibt auch sicherlich Spiele, wo es nur so ein Element darbietet. Ja, okay.
Ich bin übrigens mal gespannt. Ich habe mir jetzt die Tsukuyomi Miniaturen-Variante in der Grundbox geholt und ich werde die jetzt am Wochenende beim Don spielen. Hab auch die Regeln schon durchgelesen. Die Regeln, kleiner Spoiler, finde ich in der Miniaturenvariante besser. Sie sind eindeutiger geschrieben. Sie haben ein paar Dinge, die in der Grund-Standy-Version noch nicht richtig waren, meiner Meinung nach noch ein bisschen verbessert. Kann natürlich sein, dass sie jetzt in den neuen Versionen komplett neu drin ist. Und sie haben, glaube ich, mit der Mini-Version, was mich ein bisschen gesorgt hat, ich glaube, sie haben da ein paar Vorteile genutzt. Aber nicht zu viel spoilern, da will ich ein Video zu machen. Dann.
Dann sag mal, aber wenn wir jetzt gerade dabei sind, wie ist das bei den Minis denn gelöst mit den Werten? Sind die auf das auf dem Spielertableau nochmal aufgedruckt?
Was ich zum Beispiel ganz cool, genau, also jeder kriegt eine Referenzkarte von jeder Fraktion, die drin ist, und dann hat man auf dieser Referenzkarte alle Werte. Lebenspunkte, Eroberungswert und das andere war noch Stärke. Stärke, glaube ich, ja.
Ich glaube, ja.
Und dann, aber was ich total spannend fand, das haben sie total gut gelöst mit den Minis. Und zwar, im Grundspiel ist es ja mal so, wenn du dich in ein Feld reinbewegst, in dem gegnerische Einheiten sind, und du bewegst dich wieder raus, dann musste man ja zählen, was haben die für eine Stärke, was haben die für Lebenspunkte. Und wenn du mindestens so viele Lebenspunkte hast, dann kannst du dich durchbewegen. Das haben sie jetzt anders gelöst. Und zwar, es gibt drei verschiedene Base-Sorten. Kreis, Dreieck, Viereck. Kreis hat Stärke 1. Kreis hat Stärke 2, Dreieck Stärke 1 und Viereck Stärke 4. Und dann rechnest du einfach die Stärken der Bases zusammen. Das heißt, du musst da noch nicht mal gucken, wie viele Lebenspunkte haben. So, du siehst einfach, okay, meine Bases haben jetzt Stärke so und so. Die der anderen, da wird natürlich einzeln geguckt dann, die haben so und so und so. Und wenn das passt, kannst du dich durchbewegen. Das finde ich zum Beispiel cool gelöst. Also ich bin sehr gespannt drauf. Ich habe alles schon schön eingetütet, gesleeved, sortiert in Boxen und hatte eigentlich die Idee, boah, geil, ich pack mir so, hol mir so Deckboxen und pack dann in jede Deckbox passend zur Fraktion mit Farben, Karten, Token, alles rein. Allerdings sind die Deckboxen zu dick und dann steht die Schachtel ab. Also habe ich jetzt alle Deckboxen bei mir in die Schublade gesetzt. Naja.
Oh, oh. Aber du brauchst am Wochenende sowieso nur Street Fighter.
Ich bin mal gespannt. Ich habe dem Don ja auch gesagt, der hat mir so eine kleine Liste geschickt und so. Und dann meine ich so, habe ich noch so ein paar Geschichten. Dann meine ich so zum Beispiel, wie sieht's, hast du Edge of Darkness? Und er so, ah nee, aber das gefällt mir bestimmt. Ich so, okay, bringe ich mit. Der hat ja auch schon so Angst vor Street Fighter. Also ich bringe jetzt irgendwie so 6-7 Spiele mit.
Kriegst du ja aktuell an jeder Ecke. Ja,
für einen Schnabber, ne? Ganz witzig auf jeden Fall. Also ich freue mich drauf. Wird ganz cool auf jeden Fall. Extra schon einen Termin für einen Corona-Test gemacht. Dann Multiscorer, Punktesalat, Point Salad. Von einem Punktesalat oder Multiscorer spricht man, wenn es eine Vielzahl von Aspekten im Spiel gibt, die am Ende Siegpunkte verleihen. Ziel ist es für die Spieler dabei, diese Punkte möglichst effektiv zu kombinieren, und nur in den seltensten Fällen kann man bei diesen Spielen gewinnen, wenn man sich auf nur einen Aspekt konzentriert. Sie haben als Beispiele genannt Puerto Rico, Pulsar und so ziemlich alle Spiele von Stefan Feld, unter anderem Bubu und Trajan.
Wollte ich gerade sagen, aber sind Lacerdas nicht auch so prädestiniert, weil du kriegst auch für alles Punkte und du musst in jedem Bereich irgendwie auch ein bisschen was generieren, sonst gewinnst du auch nicht. Das wirkt auch so ein bisschen so wie so eine Weiterentwicklung. Wenn du jetzt Galerist oder so nimmst, du kannst nicht nur auf dieser Auktionsleiste da Punkte machen, sondern du musst auch da wieder gucken, du musst einen Künstler entdecken, du musst das wieder machen. Es ist letztendlich ist es auch ein Sammelsurium an Punkten.
Ist es nicht auch,
Punkteausschüttung bei diesen Euros ist, wo du sagst, boah, du kriegst eigentlich, das ist voll belohnt, du kriegst überall Punkte.
Prager würde mir noch einfallen.
Würde ich auch sagen. Das sind auch so Sachen. Du kannst zwischendurch Punkte machen, du kannst aber langfristig Punkte gegen Ende des Ziels machen. Also ist bei vielen Euros so eigentlich drin, ne?
Boah, und scheiße, worauf ich wieder so hammerhart Bock habe. Ich gucke jetzt jedes Mal, wenn wir hier aufnehmen, sehe ich diese Schachtel Underwater Cities. Ich möchte unbedingt mal wieder Underwater Cities spielen.
Nie gespielt.
Super tolles Spiel, wirklich. Gefällt mir. Und jetzt mit der Erweiterung hast du auch diese Double Layerboards und so. Ja. Fällt dir sonst noch irgendwas ein? Nö, oder?
Vladimir Sushi. Suchi.
Multiscorer.
Punkte generell. Ich bin Multiscorer.
Aber witzig, ich habe natürlich sofort an das Spiel von AEG gedacht, ne? Point Salad.
An Point Salad habe ich auch gedacht, ja. Aber das ist es ja nicht, ne? Das ist ja.
Ach, irgendwie nicht.
Naja. Verschiedene Punktekarten so.
Dann haben wir hier Musterbildung. Ich glaube, das heißt auf Boardgame dann wahrscheinlich Pattern-Building. Wenig überraschend muss man in diesem Spiel jeweils Muster bilden. Die einfachsten Vertreter sind Tic-Tac-Toe, Mühle und Vier gewinnt. Aber auch abstrakte Spiele wie Quarto sind hier zu finden. Moderne Spiele versuchen oftmals die starke Abstraktheit der Grundmechanik zu übertünchen, was aber oftmals nur bedingt gelingt. Derartige Beispiele wären Tashkala oder Hexpens.
Und Azul?
Beide nie gespielt.
Ist das Azul nicht auch?
Jein, bei Azul bildest du eigentlich kein Muster. Es gibt, das ist mehr so wie so Doku mit Farben, würde ich sagen. Weil du ja in jeder Reihe und jeder Spalte irgendwie jede Farbe nur einmal haben darfst, ne? Aber würde ich jetzt nicht direkt dazu zählen, aber boah, Pattern Building ist aber auch so ein Ding, wüsste ich jetzt nicht, ob ich da irgendwas
habe. Wenn mir einer ein Spiel nennt, dann kann ich sagen jo oder nee, aber würde jetzt nicht unbedingt von alleine darauf kommen, so. Tja.
Wüsste ich jetzt auch nicht. Können wir auch so abhaken. Ich habe auch Tashkala und Hexpens nie gezockt.
Nee. Muss ich tatsächlich auch mal sagen? Nee. Ich gucke aber gerade immer noch mal um mich. Nee.
Lass uns lieber mit dem nächsten weitermachen. Da können wir nämlich ein bisschen mehr zu erzählen. Pickup and Delivery.
Wow.
Ja. Was für ein Klassiker würde dir einfallen?
Ist eigentlich nicht so meine Lieblingskategorie. Das Spiel mit der Fliegenkacke würde mir einfallen. Turn und Taxis. Das ist eigentlich so ein Klassiker. Dann gibt es Yukon Airwaves. Airwaves sind meine Lieblingskaugummis. Entschuldigung. Und das fällt mir auf jeden Fall ein. Und natürlich eins meiner absoluten Lieblings Digga, ist natürlich Xayah. Ist da auch so auf jeden Fall eine große Pick-up-and-Deliver-Komponente drin. Ist bei Twilight Imperium ist nicht auch Pick-up-and-Deliver mit drin?
Nee.
Wie komme ich denn gerade drauf?
Das frage ich mich allerdings auch. Also was mir tatsächlich sofort eingefallen ist, war Firefly, Outer Rim, Yukon Airways auf jeden Fall auch. Und dann ist die Frage, Sie haben zum Beispiel noch hier genannt, auf Achse als Klassiker. Klar, okay. Weil wenn man sagt Yukon Airways, sagen ja viele,
Spiel des Jahres 88. Achse,
ne? Und Flashpoint zum Beispiel, ne? Weil du irgendwie rein musst die Leute retten, wieder rauslaufen.
Ach,
ne?
Ja.
Haben sie auch mitgenannt.
Das soll ganz witzig sein.
Flashpoint ist cool, aber da viele sagen halt, wenn damit einmal anfängst, da gibt's ja auch Millionen Erweiterungen, dann hast du halt auch direkt wieder so eine dicke Box. Aber ansonsten, also Pickup and Deliver ist sehr, oder hier, Wasteland Delivery Express. Super cooles Game. Habe ich vor kurzem noch bei Sabrina Meeblorf gesehen auf ihrem Insta-Channel. Super cool. Wasteland Delivery Express, das ist noch dieses Mad Max-Thema.
So ja, Panem ist ja auch so ein bisschen, ist Panem auch Pickup and Deliver?
Ich habe Panem nicht gespielt, kann ich dir nichts zu sagen.
Ich hab's auch noch, das ist eins meiner wenigen Unrepelte Bild.
Ja, also das würde mir auf jeden Fall auch noch einfallen. Also im Prinzip ist halt immer, wenn man holt irgendwo was ab. Ich meine, wenn du ganz jetzt das Ganze minimal aufbrichst, hast du ja in vielen Spielen zumindest auch mal Teilkomponenten davon, wo wir bei dem Thema wären, dass man das gar nicht so mega krass splitten kann, ne? Weil als Beispiel ist mir gerade so eingefallen, total bescheuert eigentlich, aber bei Bloodborne gibt's auch so dann zum Beispiel mal eine Szene, wo du dann irgendwie da jemanden findest, dann musst du den mitnehmen, eskortieren, musst den woanders rausbringen. Das ist keine Kernmechanik des Spiels, aber es ist eine Mini-Komponente, die in einem Kapitel eines Szenarios oder einer Kampagne auftritt zum Beispiel. Ne? Also sehr häufig ist das ja auch in so Dungeon-Crawlern ja auch mal zumindest eine Teilkomponente, wo du dann was einsammeln musst es irgendwo hinbringen und sowas. Ne? Würde ich jetzt mal damit reinpacken.
Ja, okay. Das,
ne? das ist ja. Die Frage, ne? Aber wir haben das ja schon mal gehabt. Geht man so weit, dass man sagt, das ist eine Kernmechanik? Dass man sagt, ey, das Spiel ist ein Pick-up-and-Deliver-Game, wo es nur darum geht? Oder aber ist es eine Teilmechanik, dass es immer mit da drin ist, ne?
Ach, guck mal hier. Human Punishment, The Beginning. Ist doch auch Pick-up-and-Deliver.
Da ist Pick-up-and-Deliver mit drin, ja, genau. Definitiv.
Ja. Ist ja auch nicht so nebensächlich nur, sondern du musst ja quasi dann die Chips an der bestimmten Stelle so ein bisschen so verdeckt irgendwo bringen. Und dann bringst du die ins Netzwerk. Also ist da schon auch dann vordergründig.
Ja, definitiv. Aber das, wie gesagt, ist ja die Frage, ne? Also ich glaube auch mittlerweile gibt es Spiele, die kannst du gar nicht mehr speziell einem Genre zuordnen. Das sind so Hybride, kann man sagen, ne?
Mhm.
Ja,
das ist immer so, dass wenn Leute sagen, du spielst ja so gerne, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, du spielst ja so gerne Spiele, du kannst doch bestimmt mal ein Spiel entwickeln. Ja, dann denkst du, ja, ich würde am liebsten mehr gerne die Mechanik mit der Mechanik kombinieren und gibt's 100 Pro schon. Das heißt also, es ist auch nicht mehr so, dass du sagst, boah, jetzt mixt du irgendwas zusammen und dann ist das einzigartig. Es gibt halt so viel einfach und so viel Gutes.
Ja, auch hier hatte ich gerade so ein Flashback, als du gesagt hast, mixen, muss ich an Arnold Schwarzenegger denken, wie der diesen Kühlschrank hochhebt. Mix it, baby. Kennst du dich noch dran erinnern, Alter? Ja, der Typ, ey, ist einfach, ich feier ihn einfach. Mix it, baby.
Super.
Action. Plättchenlegespiel. Wären wir beim Thema. Bei Spielen dieser Gattung gestalten die Spieler aktiv durch Legen von verschiedenen Plättchen im Verlaufe des Spiels den Spielplan. Spiele wie Carcassonne, Euphrat und Tigris geschieht dies auf einem gemeinsamen Plan, während Spiele wie Bärenpark, Rajahs of the Ganges, Schlösser des König Ludwig, Among the Stars jedem Spieler sein eigenes Spielfeld bieten, das dieser im Laufe des Spiels mit Plättchen oder Karten füllt.
Ja, Glenmore haben wir gerade auch schon genannt. Glenmore ist eigentlich auch, ist auch ein elegantes Spiel irgendwie. Das macht auch tatsächlich Spaß.
Dann wieder Galaxy Trucker.
Flotilla hat auch einen Plättchenlegen-Mechanismus drin, als eine Mechanik, dass du da tauchen gehst und dann die Plättchen da so anbaddelst.
Plättchenlegen-Mechanismus ist tatsächlich es gibt ja Mechaniken, die sind gefühlt immer öfter vertreten und weniger. So Plättchen-Legespiel hast du öfters mal drin. Zum Beispiel habe ich mir jetzt mal besorgt, Little Town ist auch so ein kleines Einsteiger-Worker-Placement von hoch und auch da hast du das aus dem Markt. Du nimmst das Plättchen, du platzierst es irgendwo an deinem, und nachher lösen die dadurch auch wieder Aktionen aus, wenn du da was hinstellst. Also, Plättchen-Lege.
Ja, oder Gods Love Dinosaurs von Panosaurus ist echt cool und ist auch echt so ein kleiner Hirnzwirbler. Plättchenlegespiel, die Klinik könntest du da auch zu nennen, weil du musst wirklich da so dein Kliniknetzwerk zusammenbauen und das auch in so einem 3D-Format. Und das ist auch nicht so ganz ohne. Du musst halt die Räume quasi in der 3D-Verbindung auch so zusammen basteln. Und Escape Plan von Lacerda ist auch ein Plättchenlegespiel, weil du nämlich das Spielbrett von Runde zu Runde gestaltest.
Ich würde nicht sagen, dass es ein Plättchenlegespiel ist, aber es ist eine Teilmechanik. Ne? Also
Teilplacement ist
mit dazu. Ist mir jetzt gerade zum Beispiel Posthuman Saga ist auch so ähnlich. Jeder hat so seinen Bereich, den er so erkundet und dann legst du da halt die Platten hin. Also da gibt's bestimmt ganz, ganz viele Spiele. Oder hier Halle des Bergkönigs jetzt von Skellig Games, wo du so durch diese Halle durchlegst und dann legst du ja auch diese Teile.
Da musst du auch mal so ein bisschen was hin. Ja.
Also da gibt's auch ganz, ganz viel, glaube ich. Was man da jetzt echt nennt.
Ja, Dinosaur Island ist da auch Plättchenlegespiel, ne? Da packst du Dinos dann in dein Area und machst sowas, ist das auch?
Entfernt würde
und ich. Und Terraforming Mars, Junge. Terraforming Mars. Plättchen. Der Plättchen. Ja. Der blägste der Plättchen. Also es stimmt.
Stimmt. Ja. So, komm, zwei, drei machen wir noch, dann sind wir durch. Das nächste Ding ist tatsächlich meiner Meinung nach eine recht umstrittene Mechanik, weil sie manchmal dafür sorgt, dass Leute sich herbe darüber aufregen, wenn sowas in einem Spiel vorkommt, Player Elimination. Player Elimination, ich glaube, das stört besonders die Hardcore-Euro-Gamer. Weil wenn du natürlich Kacke baust, bist du aus dem Spiel raus und dann musst du da sitzen, das ist ja also ich habe oftmals schon Spiele gesehen, wo es dann heißt, ja, und dann hat das Spiel noch Player Elimination und wenn du dann so nach einer Stunde draußen bist, das Spiel geht noch zwei Stunden, ja, ist natürlich dann blöd, aber ist auf jeden Fall eine Mechanik. Also sie sagen, ist keine Mechanik im engeren Sinne, sondern ein Element einiger Spiele. Man versteht darunter die Eigenschaft dieser Spiele, dass nicht alle Spieler bis zum Ende des Spiels an diesem teilnehmen. In konfliktlastigen Spielen wie zum Beispiel Risiko kommt es häufig vor, dass unterlegene Spieler seinen letzten Spielstand verliert und damit nicht weiterspielen kann. Beim Poker kann man ohne Geld oder Chips nicht weiterspielen und bei Spielen wie Werwölfe vom Düsterwald kann man von den Werwölfen gerissen oder von der Dorfbevölkerung aufgeknüpft werden.
Stimmt, Werwölfe ist ja auch.
Spiele wie Who Should We Eat hingegen bieten den Spielern ein Leben nach dem Spieltod, sodass derartige Spiele mit dieser Kategorie verwandt sind, aber nicht dort hineingehören. Ich überlege gerade,
Player Elimination. Kann hart sein, ne? Ja, Twilight Imperium auch. Wenn du dich falsch aufstellst und deine Homebase zerfahren ist, dann bist du raus auch.
Wenn man so wie Erik einfach natürlich zu nett aufpassen. Ist und sagt so, ja komm, hier, nimm mal hier die Planeten bei mir vor der Hütte, kannst du haben. Ist in Ordnung.
Aber du, ganz ehrlich, wenn du Barrage spielst und du einen schlechten Einstieg hast und du die ganze Zeit von den anderen da irgendwie minimiert wirst, ich hab eine Partie gespielt, wo ich schlecht gestartet bin, dann versucht habe, das irgendwie zu kitten und dann einfach zu plump gespielt habe und dann schon in der Mitte des Spiels schon gemerkt habe, ich werde auf jeden Fall Letzter. Und ich komme gar nicht mehr in Gang, weil ich dann quasi schon so weit weg bin von den anderen und die anderen immer quasi wieder das ausnutzen können, was ich mache, um was zu generieren. Das fühlt sich auch nicht geiler an. Dann spielst du das Spiel bis zum Ende mit und denkst die ganze Zeit, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr. Also von daher, es gibt sicherlich auch Eurogames, wo du im Prinzip, wenn du nicht mitziehen kannst oder nicht vernünftig mitspielst, dass es auch zur Qual wird. Da finde ich tatsächlich geiler, dass du dann sagst, weißt du was, Play Elimination, ich mache mir ein Bierchen auf und guck euch dann dabei am Ende zu und kann noch ein bisschen lustig bei dem Kampf und so zugucken und lehne mich ein bisschen zurück, bin dann halt raus, weil ich nicht so gut gespielt habe. Das finde ich ehrlicher, als wenn ich dann irgendwie so ein Spiel, oh, wenn ich mich da so durchschleppen muss und dann vielleicht gar nicht mehr in Gang komme.
Aber da sind wir beide ähnlich. Wir sagen dann halt so, ach komm, ey. Also ich bin dann zum Beispiel auch jemand, wenn ich rausfliege, dann sage ich so, komm, ich verwalte jetzt mal den Kartenstapel, ich ziehe jetzt mal die Karten für euch oder so. Ne? Aber das sind wir. Ich gebe dir Brief und Siegel, einen ganz, ganz großen Prozentsatz an Menschen, die dann halt so da sitzen. Teilweise auch verständlicherweise halt sagen, ja, ist für mich der Spieleabend jetzt erstmal pausiert, finde ich doof. Jetzt bin ich extra zu meinem Nachbarn hier rüber und jetzt sitze ich dann 2 Stunden hier. Kommt immer drauf an, wie man an die Sache rangeht. Ich finde es gar nicht so schlimm, aber das liegt auch daher, ich glaube, da haben wir auch schon drüber gesprochen, klassisch, damals Playsy mit den Kumpels immer, da hat immer einer gezockt und 3 saßen daneben, dann hat man den Controller mal abgegeben, hat ein Bierchen getrunken, hat der andere gezockt. Da fand man das total geil, einfach dabei zu sein, zu quatschen und da musste man nicht immer Player One sein. Aber ich kann es auf der einen Seite nachvollziehen, auf der anderen Seite bin ich so wie du und sag, ah komm hier, ich regle das jetzt, ich mache jetzt die Verwaltung oder so, weißt du?
Ja, für mich stellt sich die Frage, ich bin halt auch tatsächlich, was das anbelangt, bin ich einfach ein Teamplayer. Ja, der Weg ist das Ziel da bei mir ganz einfach so. Und wenn das beim Spiel die Mechanik ist und das vorkommen kann, okay, dann muss man das dann auch hinnehmen. Und selbst bei einem Twilight Imperium, wenn du raus wärst, ich meine, das ist natürlich wirklich ein langes Spiel. Und wenn du dann noch 6 Stunden zugucken musst, dann weiß ich nicht, dann kannst du dich so irgendwann auch vielleicht ziehen, aber du siehst dann, wie manche würfen oder kämpfen und so, und das ist ja auch, also es kann ja auch witzig sein und unterhaltsam, ne? Und die Frage ist wirklich, was ist meine Erwartung an den Abend? Wenn ich das Spiel nicht gewinne oder wenn ich den Abend nicht gewinne, dann ist der Abend für mich jetzt nicht mehr oder weniger gelungen an der Stelle und ja, wie, aber hast du eigentlich schon in Kürze so schön gesagt, wir sind da vielleicht auch ein bisschen anders und machen dann irgendwas anderes und sind Teil des Ganzen, ob wir jetzt nun aktiv spielen oder nicht mehr, dann ist das am Ende so, ne?
Das ist dann definitiv charakterabhängig, meiner Meinung nach. So, kommen die letzten 2. Vorletzte Kategorie für heute, Programmierung oder programmierte Bewegung. Spiele mit Programmierungselement erfordern ein erhöhtes und direkteres Element der Vorausplanung als die meisten anderen Spiele. Ohne vollständige Informationen über den restlichen Verlauf einer Runde zu haben, müssen die Spieler ihre Aktion im Voraus planen und dann auch entsprechend durchführen, selbst wenn es zum Zeitpunkt der Durchführung nicht mehr sinnvoll erscheint. Oftmals ist die Bewegung der eigenen Figur das, was geplant werden muss. Hier spricht man dann von programmierter Bewegung. Roborally oder Max vs. Minions fallen in diese Kategorie, aber es lassen sich auch alle möglichen anderen Aktionen programmieren, wie zum Beispiel bei Wallenstein, beziehungsweise ist ja auch Shogun, das ist ja der geistige Nachfolger von Wallenstein. Und was mir direkt auch eingefallen ist, ist Space Alert zum Beispiel. Bei Space Alert musst du halt in Echtzeit deine Bewegung programmieren. Ich fand das auch bei Max vs. Minions, das ist einfach total witzig. Dann passiert halt irgendwas und du wirst weggeschoben und dann gibt es die Programmierung nicht mehr. Dann gibt es bei Max vs. Minions noch so Kurzschlüsse, dann musst du irgendwelche Karten vertauschen und plötzlich rennst du gegen eine Wand oder schießt irgendwie auf deine Leute und ich finde sowas
total witzig. Das feiern ja eigentlich alle ab und sagen, das ist so das beste Programmierspiel, ne? Ich finde Verbotene Welten ist auch ein geiles Programmierspiel, weil du programmierst in den Sternensystemen dann die Plättchen. Hast du das gespielt, nicht?
Aber also Programmierspiel ist jetzt wirklich im Sinne von gemein, also bei Verbotene Welten
ist ja so, du legst deine Plättchen hin und du guckst, wann du die durchführst, die Sachen. Und wenn du quasi ein Plättchen auf dem einen Sternsystem hast und auf dem anderen Sternsystem und sich dann andere über dich drüber setzen, dann wird die andere Aktion, die oben liegt, immer zuerst ausgeführt. Und es wird dann einzeln immer die Aktion ausgeübt. Und wenn du quasi deine Plättchen überall oben hast, dann entscheidest du, wo du dein Plättchen gerade aktivierst. Und wenn du ein Arsch bist, dann spielst du erstmal da deine Aktion und dann kommt erst der nächste Spieler dran, weil sein Plättchen unter deinem liegt. Du programmierst immer vorher schon den gesamten Zyklus und dann wird einzeln jede Phase abgehandelt. Das ist auch auf jeden Fall Programmieren. Guck mal, da guckt er nach, glaubt er nicht. Das ist ein Kern. Und da kannst du direkt auch nachgucken. Dominant Species ist nämlich auch im Vergleich zu diesem Marine ist das nämlich auch ein Programmierspiel, weil du nämlich da auch im Vorfeld immer deine Meeple schon setzt und dann wird auch phasenweise erst alles abgehandelt und ist ja auch schon vorprogrammiert. Und du kannst ja dann nicht mehr zurückziehen und sagen, ah, die Aktion, also du kannst die Aktion, dann kannst du sagen, ich lass die aus, aber du programmierst auch da deine Aktion. Und bei dem Space Marine, da setzt du deinen Meeple und machst deine Aktion direkt. Also beide sind eigentlich für mich auch so richtig geile Programmierdinger.
Also ich muss dich leider enttäuschen, aber auf BoardGameGeek steht unter Mechanisms Area Majority Influence, Area Movement, Card Play, Conflict Resolution, Dice Rolling, Hand Management, Modular Board, Order Counters. Und das ist ja das, ne? Du programmierst ja im Prinzip die Reihenfolge, wo du was machst, aber ne, Order Counters und Variable Player Powers. Also hier steht nichts mit, aber die Frage ist, pass auf, um das jetzt einfach mal, nur ums herausfinden, es kann ja auch wieder sein, dass wieder die Kategorie einfach da nicht geführt ist, schaue ich einfach mal ganz kurz bei Max vs. Minions rein, weil da ist es ja relativ eindeutig und Max vs. Minions tatsächlich nur ein Jahr später erschienen und bei Max vs. Minions steht unter Mechanisms Programmed Movement tatsächlich voll mit drin. Also ich hätte jetzt auch für
ja,
mich verboten,
aber das ist ja was anderes, Programmed,
aber
ja, aber Programmed Movement. Aber, also ganz ehrlich, also klar, ich lege mein Plättchen dahin und hoffe, dass ich genau in der Reihenfolge auch meine Sachen, also so wie ich meine, du spielst in umgekehrter Reihenfolge später, also das, was du zuerst hinlegst, das Plättchen, da musst du ja davon ausgehen, dass du das zuletzt machen willst, diese Aktion. Du hoffst, dass sich da nochmal einer draufsetzt. Und dann das Plättchen, was du im Prinzip zuletzt legst, das ist am Ende die Aktion, die du machst. Also das ist ja auch nichts anderes, als dass ich meinen kompletten Zug programmiere. Das ist doch nichts anderes.
Ich weiß es nicht. Bin gespannt, was die Leute dazu sagen. Ich würde dem ein bisschen entgegenstehen.
Für mich ein ganz klares. Und was ist mit, geh mal auf Dominant Species, ob da wenigstens Programming drin steht? Jetzt. Das würde mich auch mal interessieren, weil auch da ist zwar Worker Placement, aber du programmierst es auch. Du überlegst doch deinen ganzen Zyklus. Du liest gleich, am besten liest du nochmal die Programmierdefinition von den Teilzeithelden nochmal nach.
Ja, nee, von daher würdest, ne, du musst halt, ne, ohne vollständige Informationen den restlichen Verlauf der Runde zu haben, müssen die Reaktionen voraus planen und dann auch entsprechend
ganz ausführen. Genau.
Ja, ja.
Und das ist Verbotene Welten 100 Pro und Dominant Species auch 100 Pro.
Aber das Thema wäre auch da wieder.
Hier scheiß steht ja auf speziell, BGG.
Hier steht ja, da wären wir wieder beim Thema.
Es ist ein Kern oder, aber auch der Sache.
Weiß ich nicht. Also der Kern von Verbotene Welten ist ein 4X-Spiel. Also.
Ja.
So, ne? So, jetzt gucken wir mal hier.
Aber
da ist jetzt auch tatsächlich wieder die Frage, die sich da natürlich wieder stellt. Auch bei Dominant Species steht auch nichts mit Programming.
Das würde mich mal interessieren, wie ihr das seht. Also da könnt ihr mal bitte was in die Kommentare schreiben.
Ich kann deine Punkte durchaus verstehen. Ich glaube, vielleicht definieren wir das einfach so ein bisschen anders. Für mich sind halt so klassische Programmierspiele halt wirklich sowas wie mit so einer programmierten Bewegung und sowas, ne, wo man dann in der Reihenfolge laufen, schießen, drehen, laufen und so weiter. Und das,
okay,
was du meinst, das, was du
das
meinst,
ist ja dann
so, okay, ich gamble jetzt so ein bisschen, dass ich da was zuerst machen kann. Vielleicht kann ich dazu später was machen.
Ja, wie heißt denn dieses Koop-Spiel mit dieser Katze und dem Quirky Circuit? Das Quirky ist das Circuit. Quasi ist auch.
Ja, oder
da hat jeder seine Karte so, und dann spielt so. Ja, aber das ist ja dieses neue Spiel, ne? Das spielt zu Koop sogar. Hm. Okay, das ist rein Programmieren, weil du wirklich nur programmierst. Aber es ist doch bei den beiden Spielen, die ich genannt habe, ist das doch auch ein wesentlicher Punkt, was es nochmal abhebt, dass jetzt Verbotene Welt ein anderes 4X-Erlebnis ist als Twilight Imperium beispielsweise. Also, weil wenn du nämlich schlecht programmierst, dann kannst du deine Aktion teilweise gar nicht machen und so. Also es ist schon dominant auch.
Hm. Ich bin gespannt, was in die Kommentare kommt. Also ich kann deinen Punkt auf jeden Fall verstehen. Wie gesagt, in meiner Definition sind es halt eher sowas wie Max.
Ich hab keine Zeit, ich muss weg.
Letzte Kategorie für heute und dann sind wir durch, würde ich sagen. Push Your Luck ist tatsächlich eine Sache, die ich sehr, sehr gern spiele. Spiel mit Push Your Luck Elemente bieten den Spielern immer wieder die Möglichkeiten, entweder mit dem bisher Erreichten zufrieden zu sein oder aber ihr Glück herauszufordern, um mehr zu erreichen oder alles zu verlieren. Can't Stop war eines der ersten Spiele, die dieses zentrale Element hatten. In jüngerer Vergangenheit gab es mit Tiefseeabenteurer ebenfalls ein recht reinrassiges Push-Your-Luck-Spiel. Daneben gibt es noch einige Spiele wie Klong, Mystic Vale, die diese Mechanik mit anderen kombinieren.
Dead Man's Draw.
Habe ich nie gespielt.
Habe ich. Und wir haben ja selber auch noch eins gespielt, ne? Letzte Woche. Welcome to the
Dungeon. Welcome to the Dungeon, genau, auf jeden Fall. Ist ja auch so ein Push-Your-Luck. Dann auf jeden Fall eins, was ich mag das Spiel super gerne, Dick. Dick, super, super, wo du diesen in diesem Berg da graben musst, um die Kristalle zu finden. Und dann ist auch mal, zieh ich noch eine Karte, zieh ich keine. Ah, jetzt kommt das
aber Monster, der
Stollen fällt ein.
Aber wo ist denn bei Klong eine Kehrmechanik Push Your Luck? Weil du überlegst, ja klar, wann gehst du wieder hoch?
Nee, ja, erstens das und zweitens mal, je weiter du läufst und je tiefer, umso mehr Krach machst du natürlich auch und umso eher werden deine Cubes wieder gezogen und sowas. Ich würde auch nur sagen, es ist eine Teilmechanik. Es steht ja auch, Spiele wie Klong oder Mystic Veil diese Mechanik mit anderen kombinieren, ne? Das ist keine Kernmechanik. Also bei Dick wäre zum Beispiel wieder meiner Meinung nach eine komplette Kernmechanik des Ganzen.
Da können wir auch direkt wieder sagen, Dominant Species, verbotene Welten, da ist es jetzt aber Kern und dann wieder nicht Kern und dann doch wieder Kern. Puh, da ist ja wieder alles hier, du Mechanik hin, Mechanik her. Ich werde Spielmechaniker, werde ich, du.
Hoffentlich nicht, ey. Hoffentlich nicht. So, ich würde sagen, an der Stelle cutten wir. Wir haben ungefähr von diesem Artikel jetzt auch so 30-40% geschafft. Und dann sind wir durch für heute und ich denke, wir haben wieder eine ganz dick vollgepackte Folge gehabt. Ich bin gespannt auf unsere nächste Folge. Wenn alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, haben wir wieder einen Stargast am Start. Könnt ihr euch drauf freuen?
Aber 5 Sterne Deluxe Stargast.
Ja, es ist einer von unseren Lieblingsautoren. So viel können wir schon mal announcen. Aber wie gesagt, ich bin mal gespannt. Er eiert ein bisschen rum. Ich warte noch auf die finale Zusage.
Du hast gestern auf dem Weg, wo ich zu Bette ging, hast du mich erwischt und boah, ich konnte fast die Treppe nicht mehr hochgehen. So.
Richtig so. Richtig so. Jo, ansonsten.
Ja, Potti, ich bin ausgelaugt. Also das Diskutieren über Mechanik und Nicht-Mechanik und
Ich bin auch fertig mit der Welt jetzt. Ich freue mich auch gleich hier jetzt alles abzubauen und dann nochmal mit dem Hund rauszugehen und dann ab in die Koje. Und ansonsten, jo, ich freue mich aufs Wochenende.
Morgen Vatertag.
Morgen Vatertag.
Gehe ich mit der Heidi, mit der Nina wandern. Letztes Jahr haben wir damit gestartet, weil ja Corona-bedingt nichts ging. Wir haben auf jeden Fall eine coole Strecke. 10 Kilometer, Heidi geht tatsächlich auch stramm mit. Wir haben zwar eine Trage dabei, da macht die ab und zu mal Päuschen, aber die hat auch letztes Jahr hat die fast die ganzen 10 Kilometer mitgerockt. Bin gespannt. Auto haben wir schon 10 Kilometer entfernt geparkt und morgen querfeldein gehen wir los. Alkoholfreies Bier dabei und Katsum.
Also ich werde morgen ausschlafen und dann werde ich den ganzen Tag für die Uni arbeiten.
Auch gut. Wir hören uns dann zwischendurch mal. Ich melde mich zwischendurch mal.
Ich freue mich drauf. Ab und laufen gehe ich morgen wieder. Muss mir also langsam auf meine...
Wie hieß nochmal die Seite von Halami Koji?
Kilometerfresser.
Die Kilometerfresser. Da gehe ich jetzt drauf. Halami Koji, vor allem der sieht eh aus wie eine Maschine. Der braucht eigentlich gar nichts mehr machen.
Der ist echt eine Maschine, ey. Yo, dann danke fürs Einschalten, Leute. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Kommentare, was ihr dazu zu sagen habt. Und die Kommentare werden wir wahrscheinlich erst... Müssen wir mal gucken, die werden wir nächste Woche nicht vorlesen, die werden wir wahrscheinlich dann erst übernächste Woche vorlesen, so wie das, wenn das so kommt. Und dann, Daniel, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, war mir wie immer eine Ehre und habt alle eine angenehme Zeit, bleibt vor allem sauber und gesund. Wir sehen und hören uns. Bis dahin, ciao, ciao.